Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Das ist halt einfach schön, weil das, was einer mir gibt, kann der andere mir nicht geben. Und deswegen sind beide so unverzichtbar für mich, weil es ist nicht so, als ob ich die brauche, sondern ich will beide in meinem Leben genauso, wie sie sind.
Aber wie ist der Sex mit beiden? Herzlich willkommen bei Hinter den Laken, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Hinter den Laken.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es einen Quickie zum Start gibt. Ohne dass irgendjemand weiß, wer du bist, wer hier sitzt und was du mitgebracht hast. Sollen wir direkt reinstarten?
Gerne.
Anal, top oder flop?
Flop.
Eher fesseln oder gefesselt werden?
Oh, schwer. Fesseln?
Lieber hart oder sanft?
Sanft.
Sexting, top oder flop?
Top.
Wie wichtig ist die Kommunikation beim Sex?
Sehr wichtig.
Hattest du schon mal Sex mit mehreren Leuten gleichzeitig?
Nee, leider nicht.
Okay. Immer wieder Neues oder never change a running system?
Immer wieder Neues.
Wie wichtig ist der Sex in einer Beziehung auf einer Skala von 1 bis 10?
Ich würde sagen 5, weil es mir nicht so wichtig ist, aber wenn er da ist, dann sollte er vom Herzen kommen. So.
Könntest du den Unterschied zwischen Vagina und Vulva erklären?
Jetzt? Nein. So die Schnelle? Nein.
Und letzte Frage. Kratzen und beißen. Top oder flop?
Top.
Okay, du hast es geschafft.
Da habe ich mir ja tolle Fragen ausgesucht.
Also ich finde, das hast du super gemacht.
Dankeschön.
So, wir zwei haben es uns ja hier jetzt gemütlich gemacht.
Ja, ziemlich hot hier.
Ziemlich hot hier im Studio, ja, absolut. Wir haben auch, glaube ich, so fast schon ein Sommergewitter anstehen. Und trotzdem haben es uns mit Tee und Kaffee gemütlich gemacht.
Das kann nicht heiß genug sein.
Eben, so nämlich.
Erstmal ein Schlückchen.
Erstmal ein Schlückchen, hast du recht. Jetzt müssen wir natürlich erstmal rausfinden, wer hier sitzt und wer sich uns heute öffnen wird. Magst du dich mal vorstellen? So, ne, Name, Alter, was du so machst. Und danach frage ich dich ein paar intimere Sachen.
Okay, ich bin die Lien. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin Künstlerin. Ich mache einfach, wonach mir gerade ist und versuche, so gut wie es geht, authentisch durchs Leben zu fließen.
Wie ist denn deine Sexualität und deine Identität?
Ja, also ich betrachte mich als festen Bestandteil der Queer-Community. Ich bin pansexuell, das bedeutet, für mich ist es halt einfach wichtig, dass da eine Connection ist auf Seelenebene. So. Also ich bin halt auch sehr spirituell, deswegen für mich ist es einfach wichtig, dass man da einfach authentisch verbunden ist und dann verliebe ich mich in gefühlt jeden. Und ja, was war das noch?
Deine Identität.
Meine Identität, genau. Ich betrachte mich meistens als Frau, aber hin und wieder dann halt auch einfach nur als Seele im Fleischkörper. Also tatsächlich hin und wieder halt auch einfach mal als nichts. So.
Okay. Gut, dann frage ich direkt mal los. Wie viele Geschlechtspartner hattest du denn bisher?
Ach, gar keine Ahnung. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, bin ich ganz ehrlich.
Würdest du sagen, wir können das ja mal so über 5?
Definitiv.
10?
Definitiv.
20?
Definitiv.
40?
Definitiv.
60?
Möglicherweise definitiv.
Okay, 100?
Möglich.
Okay, also irgendwas
lass
auf jeden Fall.
Lass mal Pi mal Daumen 100 sagen, einfach. Lieber zu viel gesagt, als dass ich hier einen auf bescheiden mache.
Ja.
Ja.
Du, wir machen das so wie du sagst, das fühlt sich richtig an, genau. Ungefähr die Größenordnung. Okay.
Ja.
Okay, und hast du derzeit feste sexuelle Partner?
Ich habe 2 Partner. Genau, eine Langzeitbeziehung, die jetzt fast, okay, sagen wir im Oktober fast 4 Jahre ist. Mit dem Partner lebe ich auch zusammen und dann habe ich eine Fernbeziehung mit jemandem aus Tunesien. Aus Afrika also.
Das ist aber eine weite Reise.
Ja, ist es.
Puh, okay, aber damit haben wir natürlich jetzt auch schon direkt gespoilert, was eins der Themen sein wird, weil du lebst poly.
Richtig.
Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall noch auf die To-Be-Discussed-Liste mit. Wie sehen denn deine Genitalien aus? So genau wie möglich.
So genau wie möglich. Okay, ich kann es einmal mit meinen eigenen Worten beschreiben und dann einmal von Bärchen. Der hat das nämlich ganz wundervoll auch zusammengefasst.
Ah.
Also ich hatte immer Probleme tatsächlich mit meinen Genitalien, weil vor allem halt auch einfach die Repräsentation natürlich nicht so da ist. Und ich dachte immer so, meine inneren Schamlippen seien viel zu lang und voll hässlich. Ich war auch so lange der Überzeugung davon, ich muss das operieren lassen. Und weil halt gerade eine Schamlippe etwas länger ist als die andere, okay, etwas ist auch ein bisschen untertrieben, halt verhältnismäßig viel länger ist als die andere, war ich halt immer so, das ist so asymmetrisch, das ist so unschön, ich muss das operieren lassen. Und das war voll schlimm, weil ich war noch so jung und da dachte ich das schon. Und mittlerweile, also jetzt kommen die Worte meines Partners.
Bärchen er sagt, übrigens.
Genau, Bärchen. Okay, er sagt, er findet meine Vagina so schön. Also ich nenne sie Joni. Meine Joni findet er so schön, weil die ist immer so ein bisschen frech. Die macht so,
Du hast jetzt gerade die Zunge so rausgestreckt,
ja,
ne?
Ja.
Mit dem
Das ist so süß. Und dann dachte ich mir auch so, ja, Mann, die ist halt ein bisschen naughty. So, die sagt so,
Ja.
Finde ich toll.
Das heißt, du bist inzwischen auch happy,
ja,
wie du aussiehst. Oh, das finde ich schön. Ich finde es auch krass, also ne, dass man sich da so Gedanken drüber macht. Aber du hast recht, das ist auch was wenig repräsentiert wird, ne?
Genau.
Okay. Wie sieht's denn farblich aus?
Ich würde sagen pink. Und ja, also farblich jetzt, was genau alles farblich? Also auch die Intimbehaarung, oder?
Ja, kannst du natürlich auch.
Ja, okay. Ja,
ich weiß nicht, welche Frisur trägst du denn?
Tatsächlich bin ich quasi so vom Anus bis zu den Schamlippen halt rasiert. Also einfach komplett weg, weil ich für mich empfunden habe, dass es halt einfach ein befreienderes Gefühl ist, gerade während der Periode. Und ich möchte mir dann nicht über sowas noch Gedanken machen müssen, dass ich mich irgendwie verschmiert fühle oder so. Aber der Rest, den lasse ich Natur so wachsen, weil ich das halt einfach sehr schön finde, so wild und einfach irgendwie authentisch. Also ich finde das sehr, sehr schön, einfach da seine Natural Beauty so zu embracen. Und mittlerweile, wenn ich mich dann so nackt im Spiegel sehe, denke ich mir so, wow, what a wild woman, sexy einfach. Und das finde ich halt einfach geil, muss ich ehrlich sagen. Und ja, auch wenn mein Kopf rosa ist, ist meine Intimbehaarung nicht rosa, leider Gottes. Vielleicht irgendwann mal, aber ich weiß nicht, ob man da blondieren sollte, von daher. Deswegen, aber ja, dunkelblond.
Dunkelblond?
Ja, ich würde schon dunkelblond sagen, denke ich.
Und die Haut an den äußeren Schamlippen?
Sehr hell. Also ich bin ein recht heller Hauttyp, deswegen, ich glaube, so hell und pinkig, so rosig.
Okay. Und dann sind die inneren Schamlippen wahrscheinlich rosiger.
Ja,
als die
intensiver,
äußeren,
genau, ja.
Ja, okay. Okay, und wie sehen deine Brüste aus?
Meine Brüste, tatsächlich bin ich da immer sehr im Zwiespalt, weil ich in manchen Situationen denke ich mir so, boah, sind die klein. Dafür, dass ich irgendwie dann so einen dicken Bauch habe oder wie. Ne, also denke ich mir so, warum sind die so, die könnten auch ruhig mal ein bisschen dicker sein. Aber in manchen anderen Outfits denke ich mir so, wow, was hast du denn für ein Vorbau, ne? Versteck den mal lieber. So, also ich bin da immer, ich weiß nicht, ich habe auch manchmal ein bisschen mit Bodydysmorphie zu kämpfen, weil ich eine sehr lange Zeit mich einfach nicht so habe sehen können, wie ich tatsächlich bin.
Mhm.
Aber mittlerweile, wie zum Beispiel gestern, bevor ich baden gegangen bin, habe ich mich angesehen und klar, die stehen nicht wie eine Eins, weil sie natürlich sind, sie hängen etwas, aber dann sehe ich mein wunderschönes Tattoo zwischen meinen Brüsten und diese Piercings, die ich habe in beiden Nippeln mit einem Mond und einer Sonne und ich denke mir einfach, wow.
Ach, hübsch.
Ja, einfach nice. Man kann da nicht meckern, würde ich sagen.
Sehr gut, okay.
Auch mit rosa Nippeln natürlich, ist ganz wichtig.
Also auch
alles
rosa
bei mir.
Okay, also bist du so eher so der pinke Typ.
Ja.
Passt ja sehr gut zu deinem
Schicksal.
Haaren. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist einfach alles abgestimmt.
Genau, so passend.
Ja, schön. Jetzt können wir uns, glaube ich, ungefähr vorstellen, wie du aussiehst. Wir machen das ja immer so, ne? Man sieht nicht das Gesicht, aber wir beschreiben die Genitalien.
Wichtig.
Wichtig. Und dann können wir, glaube ich, auch schon einsteigen in so ein generelles Abfragen deines Sexuallebens, wenn du damit fein bist.
Ja, gerne. Gut. Ich bin nur immer ein bisschen lost. Was erzählt man denn? Also welche von den Millionen Geschichten? Eine traurige, eine lustige, eine schöne?
Ja, verstehe ich total. Wir können ja vielleicht mal damit anfangen. Du mit dir alleine.
Ich mit mir alleine.
Masturbation.
Das ist jetzt eine Offenbarung. Ich tue mich ganz schwer damit. Das ist noch ein Stop, den ich abklappern darf auf meiner Reise der Heilung.
Spannend, okay. Ja. Heißt es, du masturbierst gar nicht?
Ich versuch's immer wieder mal, aber ich merke, dass mich das nicht so catcht. Ich weiß nicht, ob da noch eine starke Blockade vielleicht ist, weil das vielleicht auch einfach etwas Kollektives ist, wo ich fühle, nein, das darf man nicht, das gehört sich nicht. Man weiß ja auch nie, wie man da noch so Ahnenthemen mit sich trägt. Aber ich versuch's schon und dann merke ich natürlich, meine Berührung ist besonders sanft und genau so, wie ich es haben möchte. Aber ich merke, dass viel von diesem Liebesakt einfach emotional ist und dieser Intimität zwischen zwei Personen. Das ist, manchmal ist es noch gar nicht körperlich geworden und ich merke schon quasi, wie ich an der Spitze meiner Geilheit bin. Und diesen Moment, den habe ich ja alleine gar nicht. Mhm. Weil da dieses, also die Intimität ist, die ist anders einfach. Und wenn ich dann versuche zu masturbieren, merke ich schnell irgendwie, ab hier kann ich nicht mehr. Ich kann dieses Gefühl nicht mehr zulassen, weil ich mich hier nicht hingeben kann, richtig. Aber wenn ich mich dann zum Beispiel so nach hinten lehnen würde und einfach sagen, okay, ich lasse mich jetzt fallen, ich muss jetzt aktiv den ganzen Körper mal entspannen, weil ich bin auch jemand, der sehr schnell verkrampft, bin ich ehrlich. Mhm. Und dann jemand mich verwöhnt, ist das nochmal anders, weil ich kann mich dann so dieser Person hingeben und loslassen. Aber wenn ich das dann selber mache bei mir, fühlt sich das so an, als ob ich nicht wirklich entspannen kann und ich muss ja abliefern für mich quasi. Ah,
also das, wie so ein Druck eigentlich.
Ja, das ist auch Druck tatsächlich, ja.
Spannend. Das heißt, du hast mehr Performance-Druck alleine als mit Partnern?
Mittlerweile ja. Also früher hatte ich natürlich auch super viel Druck mit Partnern und meine Sexualität war so unauthentisch, wie sie nur hätte sein können. Mhm. Aber mittlerweile halt nicht mehr. Also theoretisch, wenn ich mittendrin bin und jetzt sage, ich möchte nicht mehr, das ist für meine Partner in Ordnung. Mhm. Und ich kann weinen dabei, ich kann lachen dabei, ich kann pupsen dabei, alles ist in Ordnung. Aber wenn ich alleine bin, ist dann der Druck, dass mir gefallen muss und dass es ja irgendwie auch einen Nutzen hat und irgendwie, und das habe ich zum Beispiel mit einem Partner gar nicht, weil dann denke ich mir, selbst wenn das nur einfach für die Verbindung war in diesem Moment und nur für 3 Minuten Spaß war, indem man ein bisschen an sich rumfummelt, dann reicht das schon, dann war das schon schön. Und wenn ich das selber mache, denke ich mir so, ja, dann kommst du nicht mal, was soll denn das hier?
Ach krass, das heißt, bei Masturbation, zumindest in deinem Denken, ist es nur berechtigt, ich mache das jetzt mit so Anführungszeichen, wenn ein Orgasmus das Ende des Ganzen ist?
Ja, vielleicht ist das unterbewusst auch ne Teil des Problems, weil ich mir, also ich bin ganz ehrlich, dafür bin ich ja hier zum Ehrlichsein.
Ja, bitte.
Ich habe Probleme mit den Orgasmen. Das ist nicht so einfach. Das braucht bei mir oft sehr, sehr lange oder halt irgendwie ganz besondere Momente, in denen das dann passiert, dass ich wirklich zum Orgasmus komme. Und manchmal denke ich so, bin ich gekommen? Weiß ich nicht. Überforderung. Und ja, genau, dann bin ich halt schon manchmal mit einem Mindset so, wenn ich es mir selber mache, dann möchte ich ja auch, dass es sich lohnt. Also wenn ich schon beim Sex mit anderen nicht unbedingt immer komme, dann warum nicht bei mir? Ne? Wenn doch, dann mit mir. So. Und wenn das dann nicht passiert, dann ist natürlich die Enttäuschung umso größer. Also ich bin dann frustriert, weil ich denke, wie kann es denn sein, dass ich das selber nicht hinbekomme? Und deswegen ist es etwas, wo ich weiß, dass ich ganz bewusst da nochmal eintauchen darf und mich mit mir selbst auseinandersetzen darf und einfach nochmal Selbstliebe nochmal intensivieren darf.
Ja, absolut. Ja. Da drücke ich dir natürlich die Daumen auf dieser Reise. Das ist ja auch ein wichtiger Teil von, ne, mit sich selber connecten bestimmt.
Voll,
so, ne? Und deswegen sehe ich total. Was ich mich gefragt habe, vielleicht ticken wir zwei auch anders, ne? aber du hast von Hingabe gesprochen und von Connection. Und um ehrlich zu sein, zumindest bei mir, zumindest wenn es um Masturbation geht, ist das auch schnell ein, naja, ich habe irgendeine Fantasie oder ich konsumiere irgendwas Pornografisches. Und dann ist es halt eher eine Horniness oder ne, eine Geilheit, die entsteht, aber wo gar nicht viel Verbindung, Hingabe oder sonst was Teil davon ist, sondern eher vergleichbar mit, du bist hungrig, weil du jemand, weil du einen dicken Schokokuchen gesehen hast, so, und du willst den jetzt reinziehen, so. Und ich habe mich gefragt, ob du sowas dann vielleicht ganz anders wahrnimmst und ob du überhaupt nicht irgendwie so Fantasien hast, die dich so angeilen, sondern eher, dass das halt ein Teil von Connection und Spiritualität ist, aber gar nicht so dieses Basale wie Essen sozusagen.
Ich würde sagen, es ist beides. Also ich bin ja halt auch nicht auf die Welt gekommen und war so spirituell, sondern also theoretisch ja, aber wir vergessen ja auch alles. So die Sache ist die, ich kam ja auf meine Reise zu der Erkenntnis, dass für mich Sex nur lohnenswert ist und nur bereichernd ist, wenn es aus Intimität und aus einer Verbindung entsteht. Natürlich werde auch ich einfach random geil. So, wenn ich, also ich zum Beispiel, ich gucke jetzt keine Pornos oder so, weil ich auch eine Meinung vertrete, dass das schädlich ist für unsere Gesellschaft. Ich respektiere das aber, wenn Menschen das aus welchen Gründen auch immer brauchen oder wollen. Für mich ist das nur so, zum Beispiel, ich gucke irgendeine Serie, ein Drama oder so, und da ist eine Szene, die ist ein bisschen spicy. Die ist nicht vulgär, aber einfach spicy, und du denkst so, ja, in so einer Situation wäre ich auch gerne, würde auch gerne einfach so vernascht werden. Dann werde ich natürlich auch horny und denke mir so, ach, wäre da jetzt jemand neben mir. Aber meistens sind das dann die Situationen, wo ich dann alleine zu Hause bin, mein Partner ist auf der Arbeit, während ich dann diese Serie binge-watche, und denke mir dann, wäre der dann hier? Und bis er dann wieder zu Hause ist, bin ich dann am Schlafen. Ja, und das heißt, dann in solchen Momenten versuche ich dann zum Beispiel auch zu masturbieren, aber ich merke halt, das gibt mir irgendwie nicht so viel.
Ja, krass.
Und dann bin ich tatsächlich lieber in Gedanken. Also ich habe auch Fantasien dann und führe dann vielleicht irgendwelche Gedanken oder eine Szene im Kopf weiter unter meinen Bedingungen, denke mir dann halt auch, ich bin jetzt mit dieser Person da in dieser Situation, und habe halt auch viele nicht so unschuldige Fantasien tatsächlich. Die soll ich teilen, nicht wahr?
Ja, bitte.
Okay, beispielsweise.
So die Top, die geilste.
Die allergeilste ist natürlich auf jeden Fall Sex mit mehr als nur einer Person. Also ist egal, ob das ein Dreier ist oder eine Gangbang-Party oder so.
Und dann ist es ja die passendste Quickie-Frage ever gewesen,
ja,
oder?
Ja, okay. Weil es reizt mich total. Ne? Also dieses, vor allem dieses Gefühl von, wir alle fühlen uns sicher miteinander, wir alle respektieren einander, wir schätzen uns und wir finden uns halt auch einfach attraktiv. Wir wollen uns miteinander verbinden und verletzlich sein halt auch, uns erkunden und uns selber erkunden auch in diesen Momenten, in denen wir uns gegenseitig erkunden. Und das finde ich halt so schön und reizvoll, dass es halt so eine Intimität halt auch entstehen kann zwischen mehreren Personen und nicht nur zwischen zweien. Das reizt mich schon sehr, vor allem, weil ich halt pansexuell bin und mir halt auch denke, es ist egal, was für ein Geschlecht du bist, wenn ich dich hot finde, dann finde ich dich hot. So, und dann, wenn dann alle übereinander herfallen können, das wäre das Allerschönste. Gerade ich mit meinen Gedanken. Ich bin ja immer so, I'm a queen, I'm a goddess und keine Ahnung was. Und wenn ich mir dann so vorstelle, ich hätte so meinen eigenen Harem, oh ja, yeah. Ich komme in meinen Palast und all diese Menschen wollen nur mich. Die warten da alle nackig mit Früchten und keine Ahnung was. So geil. Ja, dieser Gedanke ist ultimativ. Das ist sehr reizvoll.
Gut zu wissen, okay. Klingt wirklich gut.
Ja, das ist halt echt eine sehr verlockende Fantasie. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich mit so vielen Menschen so verbunden fühlst? Ist wahrscheinlich auch eine Reise dahin. Also zum Beispiel zu so einer Swinger-Party könnte ich mich jetzt nicht so zu überwinden, weil ich kenne niemanden da. Ich weiß nicht, wie die sind. Sind die sicher für mich? Weil es halt natürlich ein sehr spiritueller Aspekt für mich ist. Mhm. Man teilt seine Energien. Das ist ein heiliger Austausch von Energien. Und ich möchte nicht jedermanns Energie in mir haben. Wer weiß, was für Struggle ich dann da mitnehme. Welche, weiß ich nicht, Selbstzweifel oder so. Und plötzlich erkenne ich mich nicht mehr wieder. Und davor möchte ich mich einfach schützen. Aber gleichzeitig ist da halt einfach dieser Reiz, vielen Menschen so nah zu sein und wirklich diese Ekstase einfach zu fühlen und sich dahin zu geben, ja.
Ich sehe, dass das schwierig umzusetzen ist, ja. Gerade eben mit diesen Voraussetzungen von, da muss eine wirkliche Connection sein, da muss Sicherheit sein und, ne?
Ja.
Aber wenn man es hinkriegt, dann stelle ich es mir ziemlich gut
das
vor.
Das wäre schön, ja. Ich habe es noch nicht abgehakt mit meinem Harem.
Ja, ich drücke dir die Daumen.
Danke dir.
Ich würde noch eine letzte Frage zur Masturbation stellen und dann auch übergehen zu Sexualität mit Partnern. Mhm. Nee, beziehungsweise vorher brauche ich unbedingt noch deinen Input zu Pornografie, weil da hattest du ja auch eine starke Meinung
ja.
zu. Aber fangen wir mal an, also wie genau masturbierst du dann? Also wirklich eine technische Anleitung von Finger A dorthin, Beine in so und so einen Winkel gespreizt, ich weiß. Also ja, ne, wie würdest du es jemandem erklären, der keine Ahnung von Menschen hat?
Wie ich das in der Regel versuche? Mhm. Okay, weil das ist natürlich auch immer mal anders. Ne? Also gerade wenn ich so eine Serie gucke, dann plane ich das ja nicht. Aber wenn ich zum Beispiel mir wirklich Zeit nehme, um mich mit mir zu verbinden und vielleicht halt auch einfach intim mit mir zu werden, dann ist das meistens ein sehr langwieriger Prozess. Beispielsweise, ich gehe baden oder ich dusche mich und dann gehe ich halt in mein Zimmer, also so Schlafzimmer, Wohnzimmer in einem. Ich gehe dann dahin und öle mich erstmal ein. Ich habe so ein richtig geiles Glitzer-Bodyöl und erstmal öle ich mich ein, weil ich finde das so schön verbindend einfach. Einmal ganz, ja, wirklich rein ist dieses Gefühl der Verbindung, wenn man sich wirklich einfach mal mit seinem Körper auseinandersetzt, während man sich liebevoll einölt und nicht direkt irgendwie so, ja, rumrubbelt und knetet und keine Ahnung, sondern wirklich erstmal liebevoll massiert und dieses Öl einreibt. Vor allen Dingen, wenn man halt so Stellen hat wie ich, wo so Dehnungsstreifen sind, wo man sich eigentlich dann nicht so geliebt fühlt vielleicht von anderen oder von sich selbst wegen diesen Stellen. Denen widme ich dann besonders viel Zeit und Liebe und ich rede dann auch mit mir. Das ist vielleicht auch für viele absurd, aber
nein, voll schön.
Ich rede dann, und wenn ich mal zum Beispiel meinen Bauch einöle, sage ich dann halt auch, und du bist besonders liebenswert, auch mit deinen Streifen und du bist so wunderschön, wie du jiggelst und keine Ahnung, was solche Sachen sage ich dann. Und ich habe halt auch einige Spiegel, vor denen ich mich gerne hinstelle und halt nackt tanze einfach. Oder in schöner Unterwäsche oder in so einem Hauskleid, in dem ich mich fühle wie so eine Königin. Und dann tanze ich halt einfach sinnlich vom Spiegel und fasse mich dabei an. Und irgendwann, wenn ich das dann halt fühle, tanze ich vielleicht auf meinem Bett irgendwie, ich weiß nicht, ob man sich das gut vorstellen kann, so in diesen, sag ich jetzt mal so, auf die Beine so gesetzt mit dem Po und dann so ein bisschen so die Hüfte kreisen lassen, halt wirklich dieses Sakral mal betätigen hier und in Fahrt bringen. Und ja, wirklich, dann merkt man es schon, dann kommt einfach die Hitze von unten und erfüllt deinen ganzen Körper und du berührst dich und dann die Musik passt noch richtig geil dazu und denkst dir, oh mein Gott, ich bin einfach die Geilste auf dieser Welt, wer möchte mich nicht? So, und in diesem Gefühl einfach, wenn ich mich so abgöttisch verehre, dann fasse ich mich an, dann fange ich an halt wirklich mich auch vielleicht dann, ne, meine Brüste zu kneten, irgendwie besonders so zu berühren, wie ich das möchte oder mit meinen Nippeln zu spielen oder ich berühre auch gerne meinen Hintern, fasse da feste zu oder so. Ja, und meine Joni tatsächlich, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich merke, dass einfach viel Fokus oft darauf liegt, aber erstmal eigentlich viel Stimulanz erstmal geschehen muss, bevor ich mich wohl damit fühle, dass man überhaupt dann ja an sie rantritt so. Mhm. Und deswegen dann streichle ich sie erstmal so, erstmal die Schamlippen ein bisschen streichen, dass sie sich an sich erstmal geliebt fühlt und nicht wie ein Mittel zum Zweck fühlt. Mit ihr rede ich tatsächlich in solchen Momenten nicht. Aber
spannend, ne?
Ja, weil, ich weiß nicht, ich glaube, dass halt auch einfach energetisch viel, was da übermittelt wird an Liebe und Verehrung mittlerweile zu meiner Joni. Und ja, genau, dann meistens streichle ich die halt einfach, wenn ich merke, okay, ich werde feucht und es gefällt mir und ich möchte das, dann widme ich mich meistens meinem Kitzler und selber führe ich eher weniger Finger ein oder so, weil ich merke, das ist jetzt nicht so das Highlight für mich, das ist halt wirklich auch nur, beispielsweise die Penetration ist auch etwas, was ich nur schätze, wenn ich wirklich in dem Moment mich danach fühle. Also manchmal möchte ich halt auch einfach nur die äußere Stimulation und da bleibe ich dann meistens auch, da fühle ich mich mit wohl, außer ich bin so horny, weil ich habe irgendein sexy Duschpick von meinem Mann bekommen, dann flippe ich auch manchmal aus, weil ich mir denke, boah, diese Schultern und keine Ahnung was und ich kann nicht warten und dann habe ich natürlich auch andere Spielzeuge. Ich hatte mal, den habe ich nicht mehr leider, so einen riesigen Dildo, der einfach so riesig und dann konntest du mit Leute erschlagen.
Oh mein Gott.
Den habe ich auch gerne benutzt, halt einfach, weil ich das dann gut angefühlt hat, den in meinem Tempo zu verwenden, so wie ich möchte. Vorhin hatte so einen Saugnapf, den könnte man dann theoretisch irgendwo auch so dran befestigen.
Ah, mega.
Und dann kannst du den halt auch reiten, wenn du möchtest. Ne? Mhm. Das ist halt auch mega. Aber eigentlich liebe ich das dann quasi, mich äußerlich zu stimulieren und dann halt, wenn ich mich selber irgendwie penetrieren möchte, das dann halt langsam und zärtlich zu machen. Außer halt irgendwann, ich halte es nicht mehr aus und ich muss denn da jetzt reinrammen oder so. Aber das ist sehr selten der Fall mittlerweile. Ich habe erkannt, dass ich viel weniger gewaltvollen Sex oder halt einfach Intimität brauche, als ich das ursprünglich dachte.
Ja, da werden wir ja auch auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen, ne?
Ja.
Weil ich glaube, das ist ein großer Teil deiner Reise, die wir kurz im Vorgespräch schon mal angeschnitten haben und die ich auf jeden Fall gerne hier mitnehmen möchte. Aber okay. So läuft also deine Masturbation. Klingt ziemlich cool.
Ja, ist ein Ritual auf jeden Fall.
Es ist ein Ritual. Spannend. Wie oft würdest du sagen, machst du das?
Ehrlich nicht oft. Also den anderen Teil schon, aber dass es dann quasi so weit geht bis zur Masturbation, eher selten. Das ist halt wirklich dann, wenn ich mich danach fühle, wenn ich mir jetzt halt echt denke, ich bin einfach zu geil, um es nicht zu machen. Also nicht zu horny, sondern ich bin halt einfach zu hot, so, ne? Ich bin so eine krasse Person, um mich jetzt nicht anzufassen. Aber in der Regel gibt mir das halt einfach schon super viel, wenn ich einfach nur tanze, mich berühre, einöle und sowas. Es gibt mir dann schon viel, viel mehr als irgendwie der Akt der Masturbation oder Sex an sich, weil ich mich dann so geliebt und so gewertschätzt, so gesehen fühle von mir selbst, dass ich mir denke, das kann jetzt auch eigentlich gar nichts mehr toppen.
Du hattest eine sehr deutliche Meinung zu Pornografie. Magst du die mal ganz kurz so mitbringen?
Ja, klar. Also seitdem ich klein bin, habe ich schon immer Jungs in meinem Umfeld gehabt, die sehr, sehr viel Pornografie konsumiert haben. Und je älter man wurde, desto mehr hat man gemerkt, dass es halt nicht aufhört, sondern eher noch schlimmer wird. Und mir ist halt natürlich dann auch mit dem Erwachsenwerden aufgefallen, dass ich und halt auch andere Frauen in meinem Umfeld von den Menschen, die Pornografie konsumieren, halt umso schlechter behandelt werden. Dass wenn ich mal jemanden getroffen habe, der gesagt hat, ich gucke keine Pornos und so, dass der halt einfach ganz anders auch im sexuellen Sinne mit mir umgegangen ist, ganz andere Erwartungen hatte. Und dass Menschen, die Pornos konsumiert haben, oft halt ein und dasselbe Bild hatten von Sex, von Frauen und wie Intimität aussehen soll. Nämlich, dass Intimität anfängt mit, ich hole meinen Penis raus und ich penetriere dich jetzt. Und vor allen Dingen nicht auf die Art und Weise, wie du das möchtest, weil darauf achte ich gar nicht, weil das ist irrelevant. Es geht hier um meinen Spaß und wenn ich gekommen bin, dann, keine Ahnung, geh bitte oder so. Und das fand ich halt immer sehr schlimm. Vor allem, wenn ich dann irgendwann mal mit älteren Freundinnen geredet habe, weil ich immer schon so auch einen Freundeskreis hatte, der sehr bunt durchmischt war, habe ich gemerkt, dass Frauen in, sag ich mal, anderen Altersgruppen irgendwie 20 Jahre über mir dieselben Erfahrungen machen wie ich und sich auch darüber beschweren. Und irgendwann hat man das vielleicht mit Humor gesehen, darüber gelacht und sich lustig gemacht über die Männer, die einen so behandeln. Aber eigentlich ist das tief traurig. Weil ich habe schon so oft Männer gehabt, die ohne mit mir zu kommunizieren, ohne zu hinterfragen, wonach mir ist. Also vielleicht hätte ich auch was geantwortet, was einfach nicht authentisch war, weil ich es zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Aber sie haben es nicht mal versucht, mit mir darüber zu sich darüber zu unterhalten mit mir, was ich möchte, wie ich es möchte, sondern sind halt direkt darauf hinausgegangen, was sie wollten. Beispielsweise, ich habe mal jemanden getroffen, den fand ich super toll. Und ich finde es auch immer noch toll, wenn es leidenschaftlich ist. Aber leidenschaftlich ist für mich nicht gewaltvoll. Leidenschaftlich ist für mich halt auch zärtlich. Leidenschaftlich ist für mich halt einfach Präsenz. Und für mich ist es halt einfach aufgefallen, dass Präsenz halt eher fehlt. Vor allem von männlicher Seite sehr, sehr oft. Dass die halt einfach nur wirklich zu diesem Höhepunkt kommen möchten. Und das hat man bei diesem einen Typen ganz besonders gemerkt. Also da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich meine, oft habe ich vieles über mich ergehen lassen, was ich nicht wollte. Aber dieser Mann, Der hat nicht es für nötig gehalten, mit mir darüber zu reden, sondern der hat halt mit mir geschlafen, hat das halt auch sehr festgemacht, sehr wild, und bis dahin wäre es auch noch okay für mich gewesen. So wohlgefühlt habe ich mich da zu der Zeit allgemein mit mir nicht. Also das soll jetzt erstmal hinten anstehen, aber er hat mir halt einfach während des Sex mittendrin einfach so durch die Fresse gezogen. Der hat mir so ins Gesicht geschlagen. Ich konnte es gar nicht fassen. Und dann und dann hat er einfach weitergemacht. Er hat mir in die Fresse geschlagen und einfach weitergemacht. Und ich lag da und wurde halt gerade gevögelt, während ich halt einfach Gewalt erlebt habe, und ich konnte auch nicht reagieren. Selbst wenn, ich habe ja sowas auch schon erlebt, aber trotzdem, du wirst ja nicht schlauer daraus. Du kannst nicht plötzlich besser damit umgehen, nur weil sowas schon mal passiert ist. Und ich war so schockiert, ich konnte dazu nichts sagen. Und meine einzige Lösung in dem Fall war halt, dass ich keinen Kontakt mehr zu ihm gesucht habe, weil ich gemerkt habe, egal wie verknallt ich bin, aber wenn er noch nicht mal fragt, wie es mir geht, nachdem der mir so in die Fresse gewichst hat, da gerade mit seiner Hand, ne? Es war ein Mann, der, seine Hand war doppelt so dick und doppelt so groß wie meine, der hat mir einfach damit ins Gesicht geschlagen. Und das war für ihn das Normalste der Welt, das war für den geil, das war für den richtig attraktiv, der dann noch weitergemacht. Und ich lag da total verstört und konnte mir selber nicht helfen. Und das war so schlimm, weil normalerweise hätte man ja dann sagen müssen, hör auf bitte, aber ich war zu schockiert, ich konnte einfach nicht.
Verstehe ich auch.
Ich war halt einfach so, Konsens hört ja da auf, wo man Dinge tut, die nicht besprochen waren. Sei es jetzt, ich hau dir in die Fresse, sei es, ich benutze kein Kondom oder sonst irgendwas. Sind die Dinge nicht abgesprochen, dann ist das Nötigung. Und bis ich das aber erstmal realisiert habe, sind ja auch wieder ein paar Jahre vergangen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, ich war einfach schockiert und war in dem Glauben, ja, okay, das ist normal. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das nicht möchte. Und Scheiße. Das war so schlimm für mich, weil ich dann, umso älter ich wurde, gesehen habe, dass das kommt von den ganzen Pornos. Die gucken sich das an, die sehen, wie gewaltvoll mit den Frauen umgegangen wird, dass 5 Männer im Kreis stehen und wirklich da ejakulieren auf eine Frau, die das ganz toll findet. Und ich weiß noch nicht mal, ob die am Set überhaupt toll behandelt wurde, aber vor der Kamera halt aber auch nicht. Und das tut mir dann so weh, weil ich persönlich noch nie den Reiz hatte, ein Porno zu gucken, weil ich mir denke, ich kenne diese Person nicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich aufgeilen möchte anhand einer Person, die ich nicht kenne. Dann lieber, weiß ich nicht, man hat Freunde und ich sag mal, ja, schick mir mal ein Spicy Nude oder so. Dann lieber so, aber du weißt, ey, du kannst der Person vertrauen, das Bild landet nirgendwo und man behandelt sich einfach respektvoll und man ehrt einander. Und das habe ich halt einfach in Kontext von Pornografie noch nie so wahrgenommen, dass da irgendwas mit Wertschätzung oder Respekt irgendwie vollzogen wird. Und das alleine schon finde ich so surreal, so absurd. Und ich möchte nicht, dass das was zu tun hat mit Sex. Also dass mein Sexleben, das, wie ich Sex definiere, das ist was ganz anderes. Und das ist so meilenweit davon entfernt, dass wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne und der mir sagt, ich konsumiere Pornos, dann weiß ich, wir werden sehr, sehr lange nicht sexuell intim werden, bis einfach 1000 Millionen Konversationen vorher gewesen sind, um auf jeden Fall klarzustellen, du weißt, was für einen Standpunkt ich habe, du weißt, woher ich komme, was für eine Leidensgeschichte ich auch habe, damit du wirklich mich behutsam behandelst, damit du mich wirklich mit Ehre behandelst. Und damit meine ich nicht irgendwie, oh, eine Frau ist heilig und wie auch immer, sondern wir sind alle heilig. Und das sollten wir mal begreifen, dass wir alle einen liebevollen, respektvollen Umgang verdient haben und dass Pornos einfach diese Gewalt und diese Schnelllebigkeit und so einfach nur verherrlichen. Und dass es ein Gegensatz zu dem ist, was wir eigentlich haben und uns wünschen sollten. Weil wir es wert sind, intime und aufrichtige Verbindung zu haben, gerade wenn es zum Sex kommt. Wir haben es verdient, da so geehrt zu werden, dass jemand auch mal sagt, ganz ehrlich, scheiß auf mich, ich möchte jetzt einfach nur dir eine gute Zeit bescheren, ob du kommst oder nicht. Ich werde stundenlang zwischen deinen Beinen verbringen, dich massieren, dich küssen und liebkosen, einfach nur, weil ich dir nah sein möchte, weil du so verehrenswert bist, weil ich einfach möchte, dass du dich so begehrt und geliebt fühlst. Und darum geht's für mich bei Sex und Pornos, das halt passt nicht. Und das ist dann direkt erstmal so eine Red Flag. Klar, ne, bin ich dann auch offen und denk mir, warum konsumierst du das denn? Weil es kann ja auch sein, dass da irgendwelche Bedürfnisse sind, die einfach nicht abgedeckt werden, die man sich ganz alleine damit fühlt und sich vielleicht auch nicht ausdrücken kann, nicht mitteilen kann und einfach ganz alleine damit fühlt. Und ich möchte nicht, dass sich jemand mit irgendwas alleine fühlen muss. Also wenn du irgendeinen Kink hast und sagst, ey, ich kann mich damit nie so verstanden fühlen, außer ich gucke einen Porno, der genau das mir zeigt, was ich sehen möchte, dann verstehe ich das so. Aber mit mir hast du einen Safe Space und du kannst mir ruhig erzählen über deine Gangbang-Fantasien. Du kannst mir ruhig erzählen, dass es dich heiß macht, wenn du das Gefühl hast, jemand nimmt sich dich, ohne dass du das möchtest. Weil es ist eine Fantasie, es ist ein Spiel, aber es ist nicht die Realität. Denn wenn das Realität würde, was in so vielen Pornos einfach normalisiert wird, das ist einfach angsteinflößend. Und das ist nicht schön.
Danke.
Gerne.
Bevor wir jetzt gleich zu den Punkten kommen werden, die du jetzt auch schon ein bisschen gespiegelt hast, du hast zum Beispiel meine Leidensgeschichte gesagt, ne? Und das wird ja auch ein großer Teil sein von unserem Hauptthema. Dachte ich, machen wir noch einmal ein was locker Leichtes.
Verstehe ich.
Und zwar, du hast von deinen zwei Partnern gesprochen. Und du hast auch davon gesprochen, dass du Pan bist und auch schon einige sexuelle Partner hattest.
Ja.
Und ich würde gerne zwei Themenblöcke einmal gerne kurz klären. Erstens, wie würdest du sagen, war dein Verhältnis, weil du hast zum Beispiel jetzt bei Pornos, hast du von Männern gesprochen. Wie ist denn so dein Verhältnis an Erfahrungen mit Männern und Nicht-Männern in deinen sexuellen Begegnungen? Und kannst du da so, ich sag mal, pauschalisiert Unterschiede feststellen? Das wäre gerne einmal die eine Richtung, in die ich fragen wollen würde.
Ja,
und die andere, ich fände es total spannend, wenn du mir so ein bisschen von deinen beiden Partnern erzählst. Hast du mit beiden Sex gehabt schon?
Ja.
Ja, und ich würde total gerne wissen, wie das denn ist. So vergleicht man da? Wie ist der Sex mit dem einen? Wie ist der Sex mit dem anderen? Such dir aus, womit wir anfangen.
Spannend. Ich fange einfach dann erstmal mit der ersten Sache an.
Gut.
Und zwar muss ich natürlich sagen, ich bin auch wie alle anderen einfach heteronormativ sozialisiert worden. Das heißt, mir fällt es ultra einfach, mit Männern anzubändeln, irgendwie quasi den schöne Augen zu machen, nennen wir es jetzt mal so. Das fällt mir sehr leicht, weil ich muss einfach ich selber sein in meiner femininen Energie und tatsächlich zieht das sehr viele Männer in ihrer maskulinen Energie automatisch an. Auch früher war das schon oft so, weil ich ja dann quasi so ein kleines Mäuschen war, ne, und auch sehr unsicher und das hat dann auch Männer angelockt, zwar die falschen, aber es hat Männer angelockt und dann halt immer zu dieser ganz üblichen Dynamik geführt, ne? Und da ist mir dann natürlich aufgefallen, dass halt einfach, auch wenn man nicht generalisieren sollte, man sollte nicht pauschalisieren, alle über einen Haufen scheren. Ich weiß, ein geringer Teil, der ist nicht so, aber die meisten Männer, die sind halt einfach sehr Porno gesteuert, sagen wir jetzt mal. Und deswegen habe ich für mich auch herausgefunden, dass wenn ich Männer date, dass ich erstmal sehr, sehr lange nicht intim sein möchte. Und ich habe tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung mit Nicht-Männern gehabt, weil mir das sehr, sehr schwer fällt, gerade bei Frauen. Wenn jemand offensichtlich weiblich ist, dann schüchtert mich das sehr ein, weil ich habe immer dann so die Frage auch, woher erkenne ich, dass die Person auch queer ist oder selbst wenn sie das ist, wer sagt, dass sie interessiert an mir ist, dann natürlich okay, man kann es nur herausfinden, wenn man es wagt, wenn man einfach mal sagt, hey, ich finde dich interessant, könntest du dir vorstellen, dass wir vielleicht mal Kontaktdaten austauschen, essen gehen, wie auch immer, aber das ist so unfassbar schwierig, gerade als eine Frau, die sich sehr wohlfühlt in ihrer femininen Energie, ich fühle mich auch sehr wohl in meiner maskulinen Energie, aber halt bedingt. Also ich mache das dann sehr sehr bedacht und bin dann halt auch, boah, heute fühle ich mich so, heute ist mein Masculine Energy und dann liefere ich auch ab und dann merke ich halt auch, dass eine ganz andere Dynamik entsteht. Aber wenn ich typischerweise in meiner femininen Energie bin, dann ziehe ich meistens entweder platonische weibliche Beziehungen an, weil diese sind, oh mein Gott, du bist so süß, Girl Slay und so. Und dann denke ich mir so, ja Mann, ich liebe es, ein Girls Girl zu sein. Aber manchmal möchte ich halt auch diesen Girls, die mir sagen, oh mein Gott, Slay, möchte ich sagen, ja, I want to slay you, weil du einfach hot bist, so bitte sit on my face, Mommy. Aber es ist halt schwer. Man kann halt nicht mit der Tür ins Haus fallen, gerade bei Frauen, weil ich weiß, wie es ist, eine Frau zu sein und durch diese Linse betrachtet zu werden. Und ich möchte keine Frau jemals so fühlen lassen, wie ich einfach ja, fühlen gelassen wurde. Das wurde jetzt nicht so schön formuliert, aber
aber es ist sehr klar, was du meinst.
Ja, genau. Ich möchte nicht, dass die sich so sexualisiert fühlen. Und klar ist dann ein Teil in mir, der sagt, boah, ich hätte auch gerne einen Big Titty Goth Girlfriend. Aber dann muss ich direkt sagen, ey, stopp, warte. Die sind nicht nur ein Big Titty Goth Girlfriend, das ist eine Seele. Und diese Seele mag sich vielleicht gar nicht so identifizieren, mag vielleicht ihre Big Titties gar nicht und möchte vielleicht mehr sein als nur ein Goth Girl. So, und da muss man dann halt auch wirklich immer aufpassen, okay, vielleicht habe ich einen Type, vielleicht habe ich hier und da Schwächen und keine Ahnung was, aber ich muss immer zurück zu mir kommen und sagen, ich würde auch nicht so behandelt wollen werden. Und deswegen möchte ich auch einfach den Menschen erstmal auf einer spirituellen Ebene begegnen und mich ja da connecten, um dann, wenn sich das richtig anfühlt für beide, Raum für anderes zu schaffen, für intime Begegnungen, wie halt auch Sexuelles oder so. Deswegen, also Sexualität ist für mich gar nicht so präsent und gar nicht so relevant auch, wie es vielleicht mal war. Früher hätte ich gesagt, boah, ohne Sex, wenn das nicht funktioniert, wenn es nicht leidenschaftlich ist, funktioniert das nicht. Heute weiß ich, jeder Mensch und jede Beziehung ist aus einem guten Grund in deinem Leben und erfüllt andere Bedürfnisse, weil ein einziger Partner kann dich nicht komplett glücklich machen, der kann nicht alles abdecken.
Also damit hast du wirklich den allerschönsten Bogen zu Frage 2 geschlagen, oder?
Ich glaube auch. Ja, weil das ist der Grund, warum ich Pan bin, weil ich herausgefunden habe, wenn ich mein ganzes Glück auf die Schultern eines Menschen laste, dann wird dieser Mensch unter diesem Druck zerbrechen.
Du meinst, warum du Poly bist?
Ja. Mhm. Ah ja, genau, sorry.
Ah, alles gut.
genau, und ich habe das halt auch gemerkt, dass das ja nicht nur bei mir passiert, sondern auch mein Partner dann auch mir sein ganzes Glück auflastet. Und immer wenn ich sagen muss, du, das ist mir zu viel, ich kann das nicht, weil ich muss mich selber glücklich machen. Ich muss gucken, dass ich meinen Leidenschaften nachgehe, dass ich meine Seele nähre und mich zurückziehe, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, der braucht sehr viel Zeit für sich. Und dann denkt man sich, okay, wie kommt das denn, also wie kann man das vereinbaren mit einer Poly-Beziehung, wo du eigentlich noch mehr Kapazität für andere Menschen haben musst. Ich muss halt einfach sagen, ich kann keine Beziehung mit Menschen führen, die diesen Teil in mir nicht verstehen, die nicht verstehen, dass ich vielleicht auch mal Monate vielleicht dann verschwinde. Also jetzt für meinen Partner mit der Fernbeziehung, wir haben manchmal sehr, sehr wenig bis gar keinen Kontakt, weil das sehr schwer ist. Er hat da seinen Lebensstil, ich habe hier meinen Lebensstil. Das ist einfach andere Realitäten und das darf man auch mal wirklich anerkennen. Und dann muss man einander und sich selbst halt einfach noch mehr Raum geben, weil das, was würde das bringen, wenn wir uns selber da oder gegenseitig Vorwürfe machen, du bist nicht genug da für mich, wenn wir am Ende überhaupt gar nicht gut genug für uns selber da sein konnten. Na klar waren wir da nicht gut genug für den anderen da. Und ich bin dann einfach froh, dass zum Beispiel mein Partner in Tunesien einfach für sich da ist. Dass wenn er struggelt, wenn es ihm schlecht geht, dass er dann erstmal für sich da ist und nicht daran denken muss, oh, bin ich gerade genug für meine Partnerin. So, das ist halt auch das Schöne für ihn. Klar, der hat sich wahrscheinlich auch eine monogame Beziehung gewünscht und hätte nie gedacht, dass er mal an jemanden wie mich gerät. Aber er sagt halt auch, er liebt mich so, wie ich bin. Und er will auch, dass ich so bin, wie ich bin. Auch wenn er vielleicht mal eifersüchtig ist und ihn ein bisschen was triggert. Aber lieber so, als dass wir komplett abhängig voneinander wären und gar nicht mehr so gut füreinander wären, wie wir es jetzt tatsächlich füreinander sein können. Weil auch mein Partner, mit dem ich zusammenlebe, wir waren ja von Anfang an, also wir haben uns kennengelernt und wir waren irgendwie wie Best Friends direkt. Und klar, zwischenzeitlich habe ich den gefriendzoned, das hat sein Herz gebrochen, aber da war etwas, eine Verbindung, eine aufrichtige Liebe, die man nicht hat ignorieren können. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich so wohl mit ihm, so sicher wie mit niemandem sonst, wenn ich so viel Stress hatte, weil ich hatte ja zu einer Zeit lang, habe ich ja einen Nebenjob gemacht, also so praktikumsmäßig. Ich habe mich um soziale Projekte gekümmert. Mein eigenes ist dann leider in den Bach runtergegangen, weil ich im Stich gelassen wurde. Habe dann einer Freundin bei ihrem Projekt geholfen. Habe dann noch mein Abi versucht zu machen. Das war viel. Und dann noch mit meinem eigenen Haushalt. Ich bin quasi nur in meiner Masculine Energy gewesen und das tat mir nicht gut. Ich war nicht ich selbst, ich habe mich nicht gespürt, komplett dissoziiert. Und dann war da dieser Mann, der mich im Arm genommen hat und plötzlich war alles still. Plötzlich konnte ich mich selber wieder spüren, plötzlich konnte ich wieder weinen, plötzlich konnte ich wieder zusammenbrechen, was ich so lange habe unterdrücken wollen, weil ich habe gemerkt, wenn ich zusammenbreche, dann funktioniert nichts mehr und keiner kümmert sich um mich und deswegen habe ich es mir auch irgendwie verboten, zusammenzubrechen. Und mit ihm durfte ich das wieder, mit ihm durfte ich auseinanderfallen und in meinem eigenen Tempo all die Teile wieder zusammensuchen und zusammensetzen, wo ich dachte, ja, das passt mir, das bin ich und das möchte ich bewahren. Und all die Dinge, die sich kristallisiert haben, das bin nicht ich, die durfte ich liegen lassen und ich durfte weiterziehen. Und da ist er ist ein Mensch zum Beispiel, also Bärchen. Er
genau,
ist,
Bärchen.
Er ist jemand, er hat mir gezeigt, wie es ist, geliebt zu werden, wenn du dich selber nicht für liebenswert erachtest. Also hat er mir gezeigt, vor allem, wo ich einfach mich selber viel mehr lieben darf. Und zwar genau in meiner Dunkelheit, in der Phase, wo ich mich sowas von gar nicht liebenswert empfinde. Da hat er mir gezeigt, du bist trotzdem liebenswert, du bist trotzdem genug. Und damit hat meine quasi Hexenjourney auch angefangen, weil ich gesagt habe, ja, ich bin genug, so wie ich bin, auch mit meiner Dunkelheit. Und ich bin mächtig, ich bin powerful. Und irgendwie spiegeln wir uns das immer wieder. Also einander helfen wir immer mehr, uns selbst zu lieben und selbst zu verwirklichen und zeigen, hey, ich bin trotzdem da. Und das ist halt einfach so, so wertvoll, weil wir so unterschiedlich sind und uns da so wundervoll ergänzen einfach und viel voneinander lernen können. Und der Partner aus Tunesien, der ist sehr, sehr ähnlich.
Wie heißt der denn?
Dali.
Dali, okay.
Ja, ist auch sein Spitzname.
Also Bärchen und Dali.
Genau.
Okay. Und mit Bärchen bist du seit 4 Jahren zusammen, ne?
Ja, im Oktober. Ich habe jetzt ein bisschen aufgerundet.
Ja, gut. Aber ne, so 3, 4 Jahre. Ja, 4 Jahre.
Genau.
Und mit Dali?
Das müsste... Ja, es ist schwierig... Ne, dann immer so, wie lange ist man zusammen, wenn man sich noch gar nicht so oft gesehen hat, dann immer so zum Beispiel 3 oder 6 Monate dazwischen. Sagen wir mal, es könnte vielleicht aufgerundet auch ein Jahr sein.
Mhm.
Sagen wir mal, etwas zwischen 9 Monaten und ein Jahr. Also ich bin ganz schlecht mit Geburtstagen, Monaten, Zahlen und
ja,
so.
Ja, ja. Aber so grob, einfach nur, dass wir so ein Gefühl
genau,
haben.
Genau, so ungefähr. Und immer wenn wir uns gesehen haben, war es ja super intensiv, ne? Wie im Film, weil dann hat man irgendwie 2 Wochen oder so und ist zusammen. Hat gar keine Pause voneinander und man kriegt mit, wenn man total getriggert und überreizt ist, aber halt auch, wenn man voll im Hochgefühl ist, sich fühlt wie im Film und man sich denkt, Mann, ich liebe dich so sehr, es könnte nicht besser sein. Und das ist halt einfach so lustig, weil wir uns auch so ähnlich sind, gerade in diesem künstlerischen Aspekt und uns da so inspirieren und zeigen immer, so nach dem Motto, weißt du gar nicht, wie großartig du bist, weißt du gar nicht, wie viel Potenzial in dir steckt, wie talentiert du bist. Und obwohl er weiß, wie großartig er ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich ihm helfe, noch viel mehr seiner Größe zu entdecken. Und gleichzeitig entdeckt er auch Dinge in mir, die ich noch gar nicht in mir sehe. Und das ist dann so schön, weil wir einander auf diesem künstlerischen Weg nochmal ganz anders motivieren, inspirieren und begleiten können. Und einfach auch verstehen können. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dieses Verstehen, weil es ist nicht so, dass Bärchen mich nicht unterstützt. Es ist nicht so, dass der mich nicht hier hingefahren hätte, so weil der mich so liebt und unterstützt. Aber er hat diesen künstlerischen Aspekt einfach nicht so ausgeprägt in sich. Und wenn ich ihm einen Song von mir zeige, dann ist er so, hey, ja, der ist gut. Boah, bist du besser geworden. Lieb ich. Kannst du mir den bitte schicken? Ich möchte den auf dem Weg zur Arbeit hören. Aber Dali hört den und denkt sich, yeah, yeah. Oh my, woo. Oh my God, you're incredible. I love your voice. You're a star, baby. Really, you're such a star. And I'm like, wirklich? Ich bin ein Star.
Okay.
Cool, danke. Und das ist dann genau der Hype, den ich gebraucht habe. Und das ist halt einfach schön, weil das, was einer mir gibt, kann der andere mir nicht geben und deswegen sind beide so unverzichtbar für mich, weil es ist nicht so, als ob ich die brauche, sondern ich will beide in meinem Leben genauso, wie sie sind.
Aber wie ist der Sex mit beiden?
Ja, wie ist der Sex mit beiden? Ja, sehr unterschiedlich auf jeden Fall, weil ich muss sagen, ich habe so ein Ding entwickelt für unerfahrene Männer. Also das heißt jetzt nicht, dass sie gar keine Erfahrung haben, aber einfach nicht so viel wie ich. Ich habe die schönen Seiten, aber auch die Schattenseiten von Sex erlebt und deswegen bin ich halt sehr reflektiert und weiß endlich, was ich will. Und ich lasse nicht weniger zu. Und wenn ich dann merke, dass so ein unerfahrener Mann, zum Beispiel Dali, der halt in einem sehr muslimischen Land halt auch einfach lebt und dass ich nicht so austoben kann, weil man da als Pärchen, wenn man nicht verheiratet ist, nicht mal in einem Hotelzimmer schlafen darf. Dass er da halt einfach sehr vorsichtig ist und nichts falsch machen möchte. Und wenn er dann was macht, dann halt auch direkt so euphorisch ist. Und er ist dann direkt so, oh mein Gott, die ist so geil. Ich will sie einatmen und let's go. Und ich bin so, slow down, Tiger. Come on, ich bin noch nicht so weit. Ne? Ich fühle die Leidenschaft und ich will dich auch, aber ich will dich gerade nicht in mir. Ich will dich nur gerade an mir. Ich will dich wirklich spüren und liebkosen, aber ich möchte dich nicht in mir. Aber er ist so, okay, I'm ready, let's go. Und dann bin ich so, nein, come on. So.
Und du spielst dann wahrscheinlich auch mit dieser...
Ja, und ich bin dann halt auch so, ganz ehrlich, ehe ich nicht absolut abgehe hier wie eine Katze, kommst du nicht ran. Und dann ist er auch so, okay, okay, und versucht nämlich so, oh Gott, was machst du da? Soll ich dir helfen? Brauchst du Hilfe beim Finden des Kitzlers? Okay, komm her, ich nehme deine Hand und dann mache ich das auch und dann versucht er und dann habe ich halt auch so geflüstert, so nach dem Motto, merkst du den Unterschied? Und er so, ja. Und von da an lief dann ja auch alles reibungslos, war super, ne, ist ein Quick Learner, würde ich sagen. Aber zum Beispiel mit Bärchen ist das so, nochmal ganz anders, weil das so eine krasse Sicherheit und so eine tiefe Verbindung, dass ich bin auch eingeschüchtert von ihm gewesen eine lange Zeit durch diese Präsenz, die er ausgestrahlt hat, dass ich mir so dachte, wo kann ich ihm wirklich sagen, was ich möchte und so, weil ich mir so dachte, ja, der weiß ja auch, was der will und was ist, wenn das nicht passt, und trotzdem hat er alles ausprobiert. Und durch diese Journey, dass wir zusammen so halt sehr liebevollen, sehr spirituellen Sex halt einfach haben können, dass ich mit ihm weinen kann beim Sex und sagt, soll ich aufhören, soll ich auch nicht, sag, mach weiter, ne, du musst gerade in mir sein, damit diese Energie rausfließt darf, und er lässt das zu und er ist dann nicht eingeschüchtert, er hat dann keine Angst, sondern er sagt, okay, diese Frau weiß, was sie will, sie weiß, was sie braucht, und ich vertraue darauf und ich bin hier für dich, Baby, so. Und das ist das Schöne, er ist dann so selbstbewusst, und auch wenn er vielleicht irgendwie denkt, oh Gott, ich will hier nichts falsch machen, aber er ist präsent, er ist da und er macht dann genau, was ich brauche. Selbst wenn ich ihm gerade mal nicht sage, was ich brauche, er hält mich dann einfach, er nimmt mich einfach im Arm, selbst wenn ich heule und nicht artikulieren kann, was ich brauche. Er ist einfach da. Und wie oft wir jetzt in letzter Zeit irgendwie uns sexuell näher gekommen sind, ohne dann tatsächlich Sex gehabt zu haben, weil wir merken, wir entdecken gerade so viele andere Wege, wie wir einander stimulieren können, einfach auch sogar zum Höhepunkt bringen könnten, ohne dass es tatsächlich zur Penetration kommen muss. Und das ist auch so eine Journey, die jetzt quasi erst angefangen hat. Ich konnte nie mit einem Partner so safe sein, dass ich mich mit dem erkunden konnte, unabhängig von Penetration. Beispielsweise, letztens erst, da hat er mich, weiß ich nicht wie lange, einfach geleckt.
Nice.
Mein ganzes Leben lang dachte ich mag das nicht, ich mag keinen Oralsex. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich gemerkt habe, mit welcher Energie das getan wurde. Mit diesem, ja, bist du jetzt, weiß ich nicht wie horny, spritzt jetzt hier rum und hüpfst auf meinen Penis. Aber er macht das so, er weiß schon, ich habe vorher festgelegt, ich möchte heute keine Penetration, ich fühle mich nicht danach. Und er so, okay, I got you, baby girl. Und auf einmal ist er da unten. Und wenn ich dann irgendwie sag, so, bist du nicht schon K.O.? Weil wir reden dann auch. Dann sage ich, bist du nicht schon K.O.? Ist dir langweilig? Und er fängt dann an zu lachen und ich denke mir, oh mein Gott, ist das sexy, wie der einfach mit seinem Bart voll mit meinem Juice mich anguckt und lacht. Einfach sagt, nee, ich krieg nicht genug und macht weiter. Und ich denke so, oh mein Gott, dieser Mann einfach, ne?
Sexy.
Es ist so sexy. Und ich wusste nicht, dass ich das so sexy finden könnte. Überhaupt Oralverkehr so. Und das ist zum Beispiel etwas, so the confidence. Er sagt einfach, nein, ich mach schon, I got you. Und los geht's. Und das finde ich so erfrischend einfach, ne, dass er so, ich bin ich, du bist du, wir brauchen nicht mehr, wir machen alles. Und natürlich spricht da auch jetzt wieder diese jahrelange Erfahrung raus. Ne? Also wir kennen uns so lange, konnten uns richtig gut kennenlernen. Und da waren auch viele Situationen, wo er, keine Ahnung, beispielsweise von hinten an mich rankam und mich das getriggert hat, weil mich das an etwas erinnert hat und ich angefangen hat zu weinen und er nicht wusste, warum. Und er mich dann einfach im Arm genommen hat, beispielsweise. Aber diese Seite zum Beispiel muss Dali nie kennenlernen, weil Bärchen schon so viel geheilt hat in mir. Das bedeutet, mit Dali ist eine ganz andere Dynamik. Da bin ich diejenige, die die Hosen anhat, die sagt, was sie will, sagt, fass mich hier an, mach das und das. Aber mit Bärchen kann ich mich wirklich einfach hingeben und er macht, weil er weiß, was ich mag. Und wenn ich etwas nicht mehr mag, kann ich halt wirklich so ein Baby-Voice, kann ich sagen, nee, mag nicht mehr. Und das ist überhaupt kein Upturn, der sagt, okay, gut, ja, dann turn around, dann mache ich was anderes oder so. Und das ist halt einfach das Schöne. So mit dem einen kann ich wirklich gut die Zügel in die Hand nehmen und mich trotzdem nicht weniger ich selbst fühlen. Und bei dem anderen kann ich halt einfach sagen, ich kann auch die Zügel in die Hand nehmen, aber ich muss gar nichts. Ich kann einfach nur, ich kann Seestern spielen, werde nicht verurteilt dafür, weil das ist ja auch etwas, was man oft mitbekommt. Ne? Irgendwelche Männer so lästern, ah ja, die hat nur Seestern gespielt. Sei doch eigentlich froh. Eigentlich ist das was Schönes. Wenn eine Frau Seestern spielt, heißt das, die gibt sich dir vollkommen hin. Dann kannst du eigentlich, ne, wenn Vertrauen da ist, machen mit ihr, was du möchtest. Und das ist das, was ich mit Bärchen habe. Ich kann mich nackig hinlegen und sagen, mach, was du willst. Und ich weiß, er wird niemals auf die Idee kommen, irgendetwas zu tun, was mir nicht gefällt. Und diese Safety zu haben, das ist so unvergleichlich und kostbar. Das kann man nicht aufwiegen mit nichts auf dieser Welt. Und deswegen weiß ich halt einfach, wenn ich mit niemandem mehr Sex haben könnte, weil Polyamorie überhaupt gar keine Möglichkeit ist und ich nur noch platonisch lieben darf, theoretisch, dann würde mir das reichen mit ihm so. Mit Dali hätte ich so oder so ein leidenschaftliches Leben, weil wir Künstler sind. Wir würden immer uns Leidenschaft erzeugen können, in Momenten, in denen wir malen, Musik hören oder wie auch immer. Aber mit dieser heilsame Sex und dieses wirklich einfach hingeben und so, das ist so unbezahlbar, das möchte ich nie wieder missen. Ich möchte keinen anderen Sex mehr als den, der noch nicht mal wirklich Anführungszeichen Sex sein muss, so wie andere das vielleicht sehen. Also es kann wirklich sein, manchmal ist es der am wenigsten Trockensex, den wir haben und trotzdem ist der geil. Beispielsweise, wir sind nackig, aber ich reite auf ihm, ohne dass er in mir ist, weil ich weiß, für ihn fühlt sich das geil an, wenn meine Schamlippen trotzdem seinen Penis umschmiegen und er meine Wärme fühlt, mein Juice auch. Und dann trotzdem diese Bewegung kommt, ohne dass ich die Penetration fühlen muss, für die ich gerade nicht bereit bin. Und er genießt das dann trotzdem und dann kann ich trotzdem auch irgendwie vielleicht seine Eichel an meinem Kitzler ab und zu spüren. Merk so, Stimulation dann allgemein, ihn zu sehen, ihn zu berühren, zu küssen, zu umarmen. Das ist dann so geil, dass ich mir denke, ja, ist einfach nur auch schön, dass ich dir jetzt auch eine Freude bereiten konnte, ohne mich selber zu verraten. Ich konnte mir selber treu bleiben, du konntest dir selber treu bleiben und wir finden immer neue Wege, uns trotzdem gegenseitig zu beglücken. Und ey, das wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben darf und dass das möglich ist und ja, ich bin wirklich sehr gesegnet.
Klingt auch so.
Ja.
Und das ist zwar jetzt weg von Sex, aber einfach jetzt nur kurz aus Neugier. Haben deine Partner auch weitere Partner?
Das Lustige ist, für mich wäre das vollkommen in Ordnung, weil, wie schon mal erwähnt, für mich wäre das weniger Verantwortung auf meinen Schultern, weil ich weiß, die haben noch eine andere Ressource, noch einen anderen Supporter, noch jemand anderes, der an die glaubt und die sieht für das, was sie sind. Und glaub mir, wenn die eine Partnerin oder ein Partner oder wie auch immer, also die sind jetzt beide hetero, hätten die beide noch eine Partnerin, dann würde ich die automatisch auch lieben, weil ich denke mir, du siehst, was ich sehe, du musst ein wunderschöner Mensch sein, ich liebe dich auch und selbst wenn nur Schwestern, ist mir egal, so I got you baby girl, aber das sind beides Männer, die sagen, du reichst mir, ich will nur dich.
Ach krass, okay.
Und das ist lustig, weil es gibt ja auch...
Schritt 1 auf dem Weg zu deinem Harem.
Ja, Schritt 1 auf dem Weg. Wirklich, weil man, also ich habe schon ein paar Sachen gelesen über verschiedene Energien und Sexualitäten und ich bin oft dazu gekommen, dass wenn Männer wirklich, dazu gekommen, dass das so geschrieben stand oder erzählt wurde, dass wenn Männer wirklich eine Frau lieben oder begehren, dass sie oft gar keine Kapazität haben für eine andere Frau. Weil die wirklich mit ihrer ganzen Hingabe und dieser Ehrfurcht und also was die dann fühlen gegenüber diesem göttlichen Wesen, was sie da wirklich auch halten dürfen, dass sie da somit voll ausgelastet sind. Und das hat Sinn gemacht, weil ich das halt so erfahren habe jetzt mit meinen beiden Partnern. Aber dass Frauen ja oft so sind halt, oh mein Gott, ich finde dich schön und ihr seid alle so toll, ich liebe euch alle. Und das ist halt auch, was ich erlebt habe. Aber ich glaube halt natürlich, dass auch jeder anders aufgestellt ist. Männer haben nicht nur männliche Energie, wir alle haben weiblich und männliche Energie, also Yin und Yang. Es ist nur unterschiedlich ausgeprägt. Und ich glaube, wenn du sehr stark männliche Energie in dir präsent hast, dann bist du halt jemand, der sehr zielführend ist. Und für dich ist das vielleicht dann einfach nicht zielführend, mehrere Partnerinnen zu haben, weil du möchtest ja eh eigentlich vielleicht sesshaft werden mit dieser einen Frau. So, aber für mich ist das zum Beispiel, ich hätte kein Problem damit, weiß ich nicht, ein Kind von dem einen Typ zu haben, ein Kind von dem anderen Typ. Es wird jetzt vielleicht so sehr kritisch gesehen von einigen, aber bei mir ist das so, wo ist das Problem, wenn alle fein damit sind, wenn da kein Krieg ist, weil ich meine, ich sage ja nicht, das Kind ist mir jetzt wichtiger, weil es von dem Mann ist und das ist ja Humbug. Und genauso wenig sehe ich das mit irgendwas, was ich von den Menschen bekomme, dass das weniger wertvoll ist als das von dem. Ich weiß einfach nur, in verschiedenen Beziehungen haben die Dinge dann unterschiedlichen Stellenwert und wenn die eine Partnerin haben wollen, dann ist das für sie, für ihr höchstes Wohl und dann möchte ich das unbedingt für sie. Aber wenn die sagen, das passt nicht in mein Leben, das ist nicht zielführend, weil ich habe gar nicht die Kapazität dafür, zwei Frauen so zu lieben, wie ich eine Frau lieben kann, dann macht das nur Sinn für mich. Aber ich weiß, ich bin ein Quell unendlicher Energie und Liebe vor allem und die möchte ich teilen und solange sich alle damit wohlfühlen, beispielsweise ich stecke jetzt auch nicht in Schubladen und sage, ich liebe jetzt meine Freundinnen so und meine männlichen Freunde so, nein, Liebe ist für mich Liebe. Ich subtrahiere oder addiere mal was hinzu, wie zum Beispiel Romantik, Sexualität oder sonst irgendwas, aber an sich ist Liebe Liebe. Und ich worshipe meine Girlfriends genauso wie meine festen Partner. So, also wenn eine Freundin von mir sich hübsch macht, dann denke ich mir auch, oh Gott, du siehst einfach so göttlich aus, so wunderschön. Und genau das sage ich halt auch zu meinen Partnern, wenn die gut aussehen. Also das ist egal, wer du bist, wie wir zueinander stehen, leb dein Leben, tu, was das Beste für dich ist. Und selbst wenn du 15 andere Partner hast, ich brauche ja nicht anzweifeln, dass ich weniger wichtig bin für dich, weil ich bin ich und ich bin unersetzlich. Und was ich dir gebe, kann dir niemand anderes geben.
du bereit, in unser großes Thema einzusteigen?
Immer.
Okay, dann möchte ich hier an der Stelle nochmal kurz wahrscheinlich eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil du ja schon erwähnt hast, dass du Gewalt erlebt hast und dass du eine Leidensgeschichte hinter dir hast, aber dass du auch aus diesem Schmerz über die Spiritualität in die Heilung gekommen bist. Und ich würde dich gerne fragen, ob du mir erzählen möchtest, wie da deine Lebensgeschichte aussieht in dem Bereich.
Ja, meine Verletzung. Es ist wirklich sehr allumfassend. Also mal gucken, wo beginne ich? Die Sache ist die, dass ich schon seitdem ich klein bin, so eine ganz verzerrte Wahrnehmung von Nacktheit und Sexualität habe. Klar erinnere ich mich noch an Phasen, wo ich gemerkt habe, oh, ich krieg langsam Titties, und zu meiner Mama gegangen und gesagt, guck mal Mama, ich komm langsam Titties. Und das war eine Sache, aber dann in anderen Momenten wiederum, wo ich von Menschen, unter anderem auch meiner Mutter, dazu gedrängt wurde, nackt zu sein in sag ich jetzt mal, Situationen, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe damit. Beispielsweise, sei es nur, man geht zum Arzt und als Kind, man fühlt sich nicht wohl. Du hast kein Mitspracherecht. Du wirst gewaltsam gegen deinen Willen ausgezogen. Du sollst baden gehen, aber dein Stiefvater ist dabei und du fühlst dich nicht wohl damit, dich vor ihm auszuziehen, weil du gerade frisch in die Pubertät gekommen bist. Du fängst langsam an, ein paar Haare zu bekommen hier und da und ja, deine Tütchen, die entwickeln sich langsam und du möchtest einfach nicht dich vor einem Mann, mit dem du nicht verwandt bist, dich ausziehen. Oder vielleicht, selbst wenn es mein leiblicher Vater gewesen wäre, wer weiß, vielleicht hätte ich mich auch dann nicht vor ihm ausziehen wollen in der Pubertät. Es wurde aber halt einfach so hingestellt, als ob es das Normalste der Welt ist. Und beispielsweise, ich wurde dann angeschrien und wirklich mit Angst dazu gebracht, mich vor diesen Menschen auszuziehen und vor ihnen in die Dusche zu steigen, weil ich diese Privatsphäre einfach nicht bekommen habe. Sowas zum Beispiel. Oder Menschen, die, ich möchte jetzt an der Stelle ganz bewusst niemanden nennen, weil ich tatsächlich noch nicht vielen davon erzählt habe und ich Angst habe, dass es irgendwie negativ auf mich zurückzuführen ist. Es gab jemanden in der Familie, der jetzt nicht, sag ich jetzt mal, so übergriffig war, wie er hätte sein können, aber schon schlimm genug. Also jemand, der sich nur in Unterhose an quasi einen leicht bekleideten Kinderhintern angeschmiegt hat und ihn gestreichelt hat und sowas. Jemand, der im Beisammensein von anderen Familienangehörigen ständig irgendwie über junge Mädchen erzählt hat, die ja nackt sind und keine Ahnung was. Ich war sehr, sehr jung und die Person hat schon erzählt, irgendwie so, ja, so ein junges Mädchen, nackt mit langen, nassen Haaren, das ist ja schon toll. Und ich war immer ein junges Mädchen mit langen Haaren. Und komischerweise war ich immer das Mädchen, was dann Besuch bekommen hat, während es Baden war. Und nicht alleine einfach mal in der Badewanne sein durfte, sondern man musste dann da rumlaufen und irgendwie reden mit dem Kind, was gerade badet. Solche Dinge, die mir nachträglich halt auffallen, die mich sehr unwohl haben fühlen lassen, die ich aber nie hab, ja. Also die, ich habe mir nie erlaubt, mich so zu fühlen, weil ich gedacht habe, was interpretiere ich denn da rein? Warum unterstelle ich denn jemandem was Böses? Ist doch nicht schlimm. Aber als Kind wusste ich schon, es ist verkehrt, dass ich mich vor anderen ausziehen muss, dass ich nicht baden oder duschen darf alleine, dass ich mich an jemanden kuscheln muss und meinen Hintern gestreichelt bekommen und mit jemandem im Bett kuscheln oder schlafen muss, obwohl ich das nicht möchte. Und solche Sachen, also ne, das sind die Sachen, womit es angefangen hat in meiner Entwicklung, wo ich schon gelernt habe, so, ich kann meinem eigenen Gefühl nicht vertrauen, weil offensichtlich empfinde ich das ja voll falsch. Und die ersten Male, wie ich zum Beispiel Jungs gedatet habe oder so, waren sehr, sehr übergriffig. Viele, die fragen ja nicht, darf ich dich küssen, darf ich dir in den Schritt fassen oder sonst wie. Und klar, es schwingt dann immer eine Art von Neugier mit, aber auch Angst. Und vor allem, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht Nein sagen, weil dann jemand sauer wird. Und ich glaube, das kennt wahrscheinlich vor allen Dingen jede Frau irgendwie in irgendeiner Form. Und das habe ich halt schon, ja, als ich sehr jung war, festgestellt, dass auch junge Männer, also das, ja, das waren Jungs, ne, ungefähr in meinem Alter, da auch schon so sind, dass sie sehr sauer werden, wenn du den Anspruch, den die auf dich erheben, nicht zustimmst. Und beispielsweise mein allererster richtiger fester Freund, wo man sagen kann, das war eine langwierige Beziehung, der hat meine Mama kennengelernt, alles. Ich würde sagen, der hat auf jeden Fall narzisstische Tendenzen. Ich möchte mir nicht so viel rausnehmen. Ich bin ja auch keine Psychotherapeutin oder so oder Psychiaterin. Aber es war sehr, sehr toxisch. Er hat sehr viel manipuliert und vor allem halt auch dieses Sexuelle gegen mich verwendet, wie zum Beispiel, wenn er irgendwelche Bilder von mir hatte. Also natürlich, ich war noch voll jung, aber jetzt nicht irgendwie meine Joni-Pics geschickt, aber halt irgendwas in Unterwäsche. Das war ja schon schlimm genug, demütigend genug, solche Dinge. Aber seitdem ich denken kann, wurde ich auch schon mit sowas erpresst. Man ist neugierig, man will sich ausprobieren und mal gucken, wie reagiert das andere Geschlecht drauf, wenn du mal irgendwie ein Booty-Pic schickst. Aber damit hätte ich auch nie rechnen können, dass das so gewaltsam ist, dass ich erpresst werde. Ja, schick mir mehr, triff dich mit mir, mach das mit mir oder so. Oder ich veröffentliche das, solche Sachen. Oder eine andere Beziehung, die auch auf jeden Fall sehr narzisstisch war. Der hat zum Beispiel ja mit mir geschrieben, mir Hoffnung gemacht. Ich wäre ja so toll, dann haben wir uns getroffen. Er wurde sehr schnell sexuell, hat immer sehr hart auf meinen Arsch geschlagen. Ich habe gesagt, das tut weh. Und dann, ja, aber das ist aber geil. Wenn wir Sex hatten, hat das auch sehr, sehr hart gemacht. Und ich dachte tatsächlich, ich mag das, weil ich mochte ihn. Und dann habe ich das halt immer mitgemacht und irgendwann auch Gefallen daran gefunden tatsächlich, weil ich mir dachte, ja, ich will den ja eh, ich will den ja sowieso. Und immer wenn er mit mir geschlafen hat, hat er mich quasi zu Hause abgesetzt und dann irgendwie 3 Monate lang mich blockiert. Nicht darauf, also ich konnte ihn nicht erreichen. Und dann hat er sich aus heiterem Himmel wieder gemeldet und gesagt, in 5 Minuten bist du da und da. Und wenn ich nicht genau in 5 Minuten da war, wurde er wieder gewaltvoll, hatte mich angeschrien, mir Vorwürfe, ich wäre so eine Hure, eine Schlampe, mit wem hast du schon wieder geschlafen? 3 Monate melde ich mich nicht und schon hast du mit, keine Ahnung, dieser ganzen Stadt gevögelt und so. Und ich denke so, ich bin ein kleines Mädchen quasi, ich gebe mich dir hin, weil ich verliebt bin in dich und nicht, weil ich irgendjemanden möchte. Und wenn ich mich irgendjemand hingebe, dann nur wegen der Leere in mir, die ich fühle, die du auch hinterlässt jedes Mal, dass du mich benutzt und hier wieder ablieferst. Und einmal war das so schlimm, dass ich weiß nicht, warum, angeblich hatte er Beweise, aber genau in der Zeit hatte ich überhaupt niemand anders gedatet, weil ich viel zu durch den Wind war. Und dass er quasi meinen Joni genommen hat und gekniffen hat, sehr, sehr fest. Ich konnte auch mich aus diesem Griff nicht befreien, ich konnte nicht nach hinten gehen, es war so feste. Ich habe angefangen zu weinen und gesagt, bitte lass los. Und er hat gesagt so, nein, du bist eine Schlampe, du sollst genauso Schmerzen haben wie ich, weil mir tut das so weh, wenn du mit anderen schläfst. Und so, ich denke mir, du hast gar kein Anrecht auf mich. Du wolltest nie in eine Beziehung sein mit mir. Und dann hat er mir immer vorgeworfen, doch, ich wollte mit dir eine Beziehung sein, aber kann ich nicht, weil du so eine Hure bist. Deswegen kann ich nicht mit dir eine Beziehung führen. Guck doch, was du mit mir machst. Aber jedes Mal, dass ich mit dem irgendwie mal spazieren war, ich glaube, er hatte auch einen Hund, dann waren wir mal spazieren. Und dann sagte er, oh ja, mit der hatte ich was. Ach ja, mit der hatte ich was. Ich war mal mit dem beim Arzt. Und im Arztzimmer waren 2, mit denen er mal was hatte. Und er erzählt mir, ich bin die Hure. Und das war ja das Komischste überhaupt, dass er mir hat eintrichtern wollen, ich darf machen, was ich will, aber du bist eine Frau, du hast nur mir zu gehören, selbst wenn wir nicht in einer Beziehung sind. Und das war auch so ein krasser Schocker, ne? Also, das sind ja nur, sag ich jetzt mal, eine der heftigsten Erfahrungen, die ich hatte, aber wie oft ich auch einfach nichts gesagt habe, wo ich überhaupt nicht wollte. Beispielsweise, ich hatte mal mit jemandem geschrieben und ich habe mich so alleine gefühlt und ich wollte einfach nur mit jemandem was unternehmen, einfach irgendwie, vielleicht auch Bestätigung. Diese Person holt mich ab, bringt mich zu sich nach Hause und das war's. Und ich denke so, was machen wir jetzt hier bei dir zu Hause? Und ich habe natürlich gemerkt, was die Person wollte, aber ich hatte irgendwie Angst, dass er mich nicht nach Hause bringt. Und ich war nämlich im, was weiß ich, wo ich war. Und ich bin ganz ehrlich, ich wollte dann auch gar nicht mal mit dem reden, weil ich fand den auch nicht toll. Ich fand den eigentlich eklig. Aber das Problem war, ich hatte Angst, der bringt mich nicht nach Hause und ich wusste nicht, wie ich nach Hause komme und ich kannte das halt so, wenn ich meiner Mama Bescheid sage, Mama, hol mich bitte ab, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme, dass sie sagt, du bist da hingekommen, das ist deine Verantwortung, wenn du nicht nach Hause kommst, dein Pech. Und das war schon oft so und ich hatte einfach Angst, ich komme nicht mehr nach Hause. Und allein aus dieser Angst habe ich mich da hingelegt und gesagt, mach, also nicht gesagt, aber mir so gedacht, mach, was du willst. Und tatsächlich, den hat das überhaupt nicht interessiert, wie ich gucke, dass ich den nicht angucke, dass ich das nicht genieße, dass ich wirklich einfach nur verkrampft da liege. Der ist so über mich drüber gerutscht, fertig und hat gesagt, so, jetzt bringe ich dich nach Hause. Der hat mich echt behandelt, wie, als ob ich das beruflich machen würde. Und das ist mir sehr oft einfach auch passiert. So, dass das halt einfach selbstverständlich war, dass wenn ich mich mit jemandem treffe, dass es jetzt um Sex geht, auch wenn ich das nicht wusste. So, das war etwas sowas Unausgesprochenes. Ein junges Mädchen trifft einen jungen Mann oder vielleicht sogar einen etwas älteren Mann. Und das ist normal, du musst dich hingeben, weil sonst kommen wir hier nicht weiter, nach dem Motto. Auch Szenarien, wo ich jemanden gedatet habe und ich treffe mich in der Stadt an einem öffentlichen Ort und wir reden, alles läuft gut und auf dem Weg zum Bahnhof, wenn ich ihn zum Bahnhof begleiten möchte, werde ich angegrapscht. Und ich sage, was soll das? Ja, ist doch nur Spaß, stell dich nicht so an. Dann habe ich gesagt, normalerweise könnte ich dich jetzt anzeigen, weil das ist sexuelle Belästigung. Dann werde ich ausgelacht, beleidigt und dann verpisst er sich und lässt mich da stehen. Solche Sachen, also das ist so normal. Ich kenn's, also kannte es nicht anders. Das ist einfach, ich bin durch die Stadt gelaufen, da war eine Gruppe Jugendlicher, die mich einkesselt und mir an die Brust fasst und all sowas. Geschichten von Freundinnen, die in der U-Bahn einfach bedrängt wurden, wo alles leer war. Also das bestimmte mein ganzes Leben. Alle meine Freunde, die ich kenne, die haben sowas erfahren. Ich habe sowas so oft erfahren und sogar auch in meinen eigenen vier Wänden ist das passiert. Ich hatte ein Date, ich habe den mit nach Hause genommen. Wir hatten Sex und das war auch alles bis dahin gut, weil ich fand den ja auch toll. Also der Sex an sich war nicht toll, aber ich dachte mir, gut, Pech gehabt, schlechte Entscheidung getroffen. Aber plötzlich hat er sich auf meinen Brustkorb gesetzt und mir sein Ding reingeschoben in den Hals. Ich habe fast keine Luft mehr bekommen. Der hat mich einfach quasi oral genötigt, ist dann von mir runtergegangen, so nach dem Motto, ja, war nice und wollte dann nach Hause und fertig. Und ich habe das so spät erst realisiert, was da passiert ist, weil das ist wieder so ein Szenario. Wir hatten doch Sex, war ja einvernehmlich. Ich war ja meine Schuld. Ich habe ja mit dem Mann Sex gehabt. Ich habe ihn ja in mein Zuhause gelassen. Und das sind halt alles, was ich erzähle, einige Dinge. Und das sind halt viele, viele, viele mehr, die passiert sind, wo ich immer mir die Schuld gegeben habe, wo ich dachte, es ist ja kein Wunder, ich bringe mich ja in solche Situationen. Aber gleichzeitig hatte ich natürlich halt auch dieses Bedürfnis nach Liebe. Und das, was ich gelernt habe, ist, ich bekomme keine Liebe, außer die körperliche. Das ist, was ich gelernt habe in meinem Leben. So, dass ich kriege nur Aufmerksamkeit, nur Liebe, wenn ich mich hingebe, wenn ich meinen Körper gebe. Und das war so, so schlimm, dass ich so viele Sachen mit mir hab machen lassen, das nicht verarbeiten konnte, nichts sagen konnte und halt einfach irgendwann halt ne mit über 20 realisiert habe, fast all meine sexuellen Begegnungen waren gewaltvoll. Nicht alle, aber fast alle. Sagen wir so 80% waren sehr gewaltvoll, weil da war keine Kommunikation, keine Wertschätzung, kein Respekt und keine Präsenz. Keiner dieser Männer hat gefühlt, wie es mir geht. Und das ist so absurd, weil heutzutage, ne, wenn ich mit meinem Bärchen zum Beispiel Sex habe, ich muss nur irgendwie mal kurz ein bisschen abdriften und das geschieht schnell, dass ich mal abdrifte irgendwie und ganz unbewusst und das tut mir dann leid. Und nein, komm zurück und guck mal, wie sexy der ist. Und, ne, aber selbst dann, er merkt das und sagt, hey, ist alles, möchtest du das noch? Und dann musste ich so lachen und denke mir so, oh mein Gott, ist der süß und das ist so sexy. Ja, ist alles gut, ich will dich. Aber früher kannte ich das nicht und das war nicht normal. Und ich kannte auch niemanden, für den das normal war, so reden und einfach eine einchecken regelmäßig miteinander. Es war halt einfach, du hast mir mal das Signal gegeben, dass du mit mir in irgendeiner Art und Weise interagieren möchtest, also nehme ich mir, was ich möchte. Das war so das, was ich erfahren habe und ich habe halt auch keine Chance nach dem, das, was ich auch erklärt habe, ich habe keine Chance. Ich muss mitmachen oder ich bin alleine oder es wird sich eh genommen, was sie wollen. So, weil, ja, das ist natürlich mal weniger gewaltvoll gewesen und halt einfach, sage ich jetzt mal, in der Art und Weise, dass es nicht kommuniziert war und die Person nicht präsent war. Aber es ist natürlich auch so gewesen, dass jemand wusste, dass ich es nicht möchte, aber es einfach macht, weil er hat jetzt gerade die Macht in diesem Moment. Er hat die Kontrolle und er kann das machen. Was will ich schon machen? Ich bin ja schwach. Ich bin eine Frau. Was will ich machen? Und am Ende wird mir eh keiner glauben, wenn ich was sage. Gerade wenn ich eine Frau bin, die viele solche Erfahrungen gemacht hat. Wer glaubt mir denn da schon? Wer sagt mir nicht, dass ich mich die ganze Zeit mit Absicht in solche Situationen bringe, um den Männern zu schaden? Und das ist halt einfach so furchtbar. Jedes Mal, dass ich die Räume eröffne mit Frauen und über das rede, was mir passiert, natürlich dumpe ich dann auch nicht alles, ne? Aber ab und zu mal so Momente, wo ich sage, okay, ey, das ist ähnlich wie das, was du jetzt vielleicht auch durchmachst oder was du jetzt, glaub ich, gerade gut hören könntest, damit dir das auch einfach die Augen öffnet. Und jedes Mal war das so heilsam, dass ich mich geöffnet habe, egal ob das jetzt auch gegenüber einem Mann war und er endlich gesehen hat, scheiße, wir haben echt viel Verantwortung als Männer, wir müssen besser aufpassen. Also zum Glück habe ich mich nur Männern geöffnet, die so reagiert haben. Und bei Frauen war es immer so, ey, ich habe sowas auch erlebt und ich wusste nicht, dass es auch übergriffig war, ich wusste gar nicht, dass ich da vergewaltigt wurde. Und das ist so schlimm, weil ich denke mir so, ja, das ist ein hartes Wort, aber auch zu Recht, weil es etwas sehr Furchtbares ist, was da mit dir geschieht. Und das ist eine Menge Verantwortung. Genau das ist ja auch, was dieses Problem ist in der Gesellschaft. Wir wissen nicht, was es für eine Verantwortung ist, die damit einhergeht, wenn man mit jemandem intim wird. Wenn jemand sich dir anvertraut, mit seiner Seele, mit seinem Körper, einfach alles. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir darüber reden, dass ich auch einfach sagen kann, ja, ich habe da diesen Schmerz in mir und das ist furchtbar. Aber das, nicht drüber zu reden, macht es nicht weniger wahr. Das macht es nicht rückgängig, was geschehen ist. Deswegen muss ich drüber reden für die, die nicht drüber reden können. Dass die sich gesehen fühlen und sich vielleicht denken, okay, es macht vielleicht doch Sinn, darüber zu reden. Selbst wenn die Anzeige vielleicht nichts bringt, weil das System echt nicht für uns ist. Aber gerade in so einem Raum, den du zum Glück eröffnest und wo du sagst, wir reden über solche Themen, die halt sonst ja nicht gehört werden wollen, die sind gerade die mächtigen Themen. Und gerade dann bei so einer schönen Sache wie Sexualität ist halt auch etwas ganz Furchtbares, worum man dann halt auch drüber reden darf und was ich dann so kostbar finde, weil diese Leidensgeschichte, die lässt sich nicht von mir trennen. Ich war ein Opfer, ich wurde zum Opfer gemacht, ich bin's nicht mehr, aber dass ich es mal war, ist auch Teil von mir. Auch dass ich, weiß ich nicht, wochenlang im Bett geweint habe und mir diese Momente immer wieder in den Kopf geschossen sind, in denen sowas passiert ist und vor allen Dingen diese vielen Momente, alle nacheinander. Ne? Also wenn du dann zum Beispiel so einen schlimmen Moment hast, wo du im Bett bist und weinst, es kommt dir nicht eine Szene hoch.
Ja, klar.
Es kommt dir eine Szene hoch, da wo der auf dir saß. Dann kommt die andere hoch, wo jemand, der dich nach Hause bringen sollte, aber nach Hause zu sich gebracht hat, als du betrunken warst. Mhm. Und als du geschlafen hast, dich genommen hat, was er wollte. Solche Dinge. All diese Szenarien kommen plötzlich wieder hoch. Und dann liegst du dann, das ist so ein, wie so eine Spirale aus Gewalt und Depression. Und du kommst da nicht raus und du willst sterben. Und einfach zu sehen, wie oft ich mich quasi schon hab selbst umbringen wollen, wegen all dem Leid, was in mir wohnt oder wohnte, hat mir einfach gezeigt, wie akut das ist. Und ich habe gesehen, mir konnte keiner helfen. Ich habe mich schon an therapeutische, also an professionelle Hilfe gewandt. Die haben mir nicht helfen können, weil es immer irgendwelche Gründe gibt. Entweder kein Platz frei oder ja, hier hast du Medikamente. Und das ist nicht die Lösung. Und deswegen habe ich mich halt einfach dann auch mit sehr viel so Schattenarbeit beschäftigt, mit der Spiritualität, mit Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, damit ich diese Dinge heilen kann. Damit ich das, was mir widerfahren ist, auch davon trennen kann, was Männer eigentlich sind. Weil wenn ich zum Beispiel so gesagt, was sind Männer? Das habe ich auch mal wegen einem tollen Coach habe ich mal aufgeschrieben. Männer sind. Und dann hatte ich halt gewaltvoll, dominant und all diese Dinge. Und dann dachte ich mir so, warte, das sind Männer nicht. Das sind vielleicht die Männer, die mir dies und jenes angetan haben. Aber Männer insgesamt sind das nicht. Ein wahrer Mann ist nicht all das, was ich hier aufgeschrieben habe. Und da war ich ja schon in einer Beziehung mit Bärchen. Und ich dachte mir so, wenn das ist, wie ich Männer sehe, dann spielt das ja auch mit ein in der Art und Weise, wie ich ihm begegne. Und das hat er nicht verdient. Er ist nicht dieser Mann. Er ist kein bisschen so wie die Männer, die mir diese Dinge angetan haben. Und ich möchte ihm auch einfach fair gegenüber sein, während er mir auch fair ist. Er gibt mir so viel Raum zum Heilen und nimmt mir nichts übel. Egal, auch selbst wenn er gerade kurz vorm Kommen wäre und ich fühle jetzt gerade nicht, ich möchte nicht mehr. Der wird niemals auf die Idee kommen, mir das vorzuhalten. Und allein das schon, dass ich, er ist so gut mit dich, so lieb und er ist halt einfach das, was man braucht zum Heilen. Und ne, wie kann ich ihm dann halt mit der Energie gegenübertreten, mit der ich Männern, Anführungszeichen, im Allgemeinen gegenübertrete? Das ist einfach nicht fair. Und deswegen musste ich das heilen. Wie sehe ich Männer dann? Was sind da alles für Wunden? Und einfach in der Intimität, ne? Und gerade in Wunden, die mit der Intimität zusammenhängen, das wird ja in der Gebärmutter gespeichert. Und vor allen Dingen auch in deinen Genitalien. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe herausgefunden, dass Dinge, die vor allem einfach in mit der Intimität passieren, so Wunden wie zum Beispiel, sagen wir, du hast halt einfach viel gewaltvollen Sex erlebt, dass dann einfach deine Yoni darauf reagiert. Beispielsweise, du siehst zum Beispiel eine Vergewaltigungsszene im Fernsehen und du, eigentlich deine Psyche denkt so, oh mein Gott, ich kann nicht, ich muss mich gerade erden, ich muss bei mir bleiben, das ist nicht, es ist okay, das ist nicht echt und du bist sicher und du bist stark und auch all das, was du schon hinter dir hast, dass du kannst es halten, du kannst es heilen. Das ist eigentlich eine Sache. Aber dann diesen Gegensatz zu spüren, warte mal, macht mich das an? ne, zu begreifen, es ist nicht mein Fehler. Ich bin nicht das Problem, wenn meine Joni feucht wird, wenn ich eine Vergewaltigungsszene sehe, sondern einfach, dass meine Joni Gewalt mit Sex verknüpft. Intimität und Sex kann sie nicht mehr trennen, weil das in den entscheidendsten Jahren, sage ich jetzt mal, in der entscheidendsten Phase einfach gekoppelt wurde. Dass wenn ich jetzt etwas sehr Problematisches sehe, was mich eigentlich wirklich tief berührt und erschüttert, dass ich spüre, meine Joni reagiert anders darauf. Und auch das ist verstörend und auch das macht dir Angst, weil genau das oft Argumente sind vor Gerichten, warum das ja keine Vergewaltigung sein kann. Du warst ja feucht, du hattest doch Spaß daran. Nein, aber vielleicht war ich halt einfach nur gewohnt an Gewalt, dass meine Joni das gemacht hat. Das war die einzige logische Reaktion von ihr darauf, weil es dann wenigstens nicht wehtut, weil es dann nicht trocken ist und wenigstens schneller vorübergeht. Und das ist das Traurige, dass quasi unsere Genitalien, unsere Psyche halt so funktioniert, um uns dann abzuhärten, uns robust für solche Übergriffe zu machen, dass ich jedes Mal auch schon dissoziiert bin und mich nicht mehr gespürt habe, wenn ich Sex hatte, weil es für mich eigentlich auch nichts mehr Schönes war. Weil ich eigentlich gar nicht mehr bei mir in meinem Körper sein wollte, wenn ich Sex hatte, selbst wenn ich jemanden eigentlich wollte.
Auch wenn ich glaube, dass das Erfahrungen sind, die sehr viele Frauen mit dir teilen. Ich finde es ganz wichtig, dass du das ansprichst. Aber ich finde es auch ganz wichtig, was du mitgebracht hast, weil du hast dich selbst auch, wie hast du es genannt, auch geheilt.
Ja.
Oder bist auf einer Heilungsreise.
Genau. Ich sage immer, das ist ein Prozess, es hört nie auf. Na, weil wir wurden jahrelang konditioniert und das alles loszuwerden, das dauert auch seine Zeit. Und gerade so schlimme Prägungen, ne, so mit Gewalt, das dauert umso länger, weil es sehr, sehr, sehr tief sitzt. Und für mich war entscheidend halt vor allem, dass ich irgendwie den Buddhismus für mich entdeckt habe. Also ich habe mich nie als religiöse Person empfunden, aber immer mehr realisiert, dass Spiritualität das meine ist, dass ich keiner Institution folgen kann, sondern halt Philosophien mich bereichern, weil ich mir überall etwas rausnehmen kann, was für mich resoniert, was stimmt und Wahrheit beinhaltet. Und im Buddhismus war halt sehr viel mit Vergebung und ich habe gemerkt halt einfach, dass da sehr viel ist, was ich vergeben muss, weil mir sehr viel angetan wurde. Und irgendwann auf dieser Reise natürlich bin ich dann noch zu Witchcraft gekommen, dann tiefer in die Spiritualität hinein und habe gemerkt, warte mal, also an einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, ich habe Tätern viel eher verziehen als mir selber. Ich habe den Tätern verziehen, weil ich mir dachte, die haben alles getan, was sie tun konnten. Die waren halt gestörte Seelen, sage ich jetzt mal, verletzte Seelen. Man sagt ja, hurt people, hurt people. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, die konnten es nicht besser. Die hatten auch wie ich eine Leere in ihrem Herzen und die wussten die nicht anders zu füllen. Und weil gerade als Mann, du lernst ja, Sex ist die einzige Intimität, die du zulassen solltest am besten, dass das ist, wie du dann irgendwie Kontrolle über dieses Gefühl der Ohnmacht bekommst. Kontrolle über jemand anders und über vielleicht auch diese Leere einfach in dir, ne, die du dann füllst mit diesem Kick, den du dann im sexuellen Sinne verspürst. Und dann dachte ich mir einfach, okay, das sind einfach arme Männer, die sich so ungeliebt fühlen, dass die anderen Frauen Schmerz zufügen müssen, um sich selber besser zu fühlen. Und das zeigt mir schon, dass ich ein besserer Mensch bin als die, weil egal wie verletzt ich bin, ich würde niemals mit Absicht jemandem so wehtun und so krass prägen. Und da dachte ich mir schon, wenn ich der bessere Mensch bin, dann kann ich auch vergeben. Dann kann ich sagen, bei dir war es vielleicht Unwissenheit, Unfähigkeit und ich möchte dir das verzeihen, nicht um deinetwillen, sondern um meinetwillen, damit ich nicht daran festhalte, damit ich nicht weiter mit jemandem wie dir verbunden sein muss, damit ich loslassen kann, was du mir angetan hast, aber mich nicht mehr weiter als Opfer begreife, sondern sehe, ich bin auch Schöpferin, auch ich bin göttlich und ich habe die Macht, mein Leben zu gestalten, so wie ich das möchte. Vorher war ich mir das nicht bewusst, ich war wie ein Beifahrer auf der Reise durch mein eigenes Leben und habe ja die Stimmen der anderen Menschen in meinem Leben dieses Auto lenken lassen. Und es ist auch okay und es ist scheiße passiert, aber ich bin nicht gefahren. Und jetzt fahre ich und ich kann entscheiden, sichere Strecken zu nehmen. Ich kann entscheiden, wen ich mitnehme auf dieser Reise und wen nicht. Und das alleine schon, dieses zu begreifen, wie viel Macht ich eigentlich habe und dass ich nicht das Opfer sein muss, was aus mir gemacht wurde, hat mir super geholfen zu sehen, ich kann vergeben, muss es aber nicht, aber kann es um meinetwillen machen, um weiterzumachen. Und ja, einfach die Dinge, die mich in diese Situation gebracht haben, also so Dynamiken, Muster einfach reflektieren, überdenken und alles, was mir nicht mehr dient, einfach mal loslassen, um neue Muster zu kreieren, neue Dynamiken zu formen. Und ja, das habe ich dann halt gemacht, ne? Also das mache ich ja immer noch, das macht man dann jeden Tag, das zieht sich durch alles, was man tut. Und als ich begriffen habe, dass ich mir selber nicht vergeben habe, musste ich da auch nochmal tiefer in die Vergebung gehen und sagen, gut, oberflächlich habe ich mir vielleicht vergeben, weil ich sage, ey, ich bin so mächtig, aber man muss wirklich auch mal richtig tief in diese Scham eintauchen. Man muss wirklich diese Scham, sich, also krass sich das auch anhört, man muss sich selbst einmal auffressen lassen von dieser Scham. Man muss sagen, okay, dieses Monster der Scham, das darf jetzt wirklich mal mich überrollen. Und ich gebe mich denn hin und vielleicht heule ich, vielleicht schreie ich das Haus zusammen und krampfe und alles, aber ich lasse das raus und schrei und weiß nicht, boxen Kissen oder sonst irgendwas, aber fühl dieses Leid, fühl die Scham, die damit einhergeht, was dir angetan wurde. Und dann spüre hinein, warum du dich so schämst. Und als ich herausgefunden habe, warum ich mich so schäme, war, weil es mir weiß gemacht wurde, dass es meine Schuld sei. Dass ich mich in diese Situation bringe. Aber ich denke mir, es ist egal, in was für eine Situation ich mich bringe. Wenn jemand mich liebt und ich demjenigen vertrauen kann, wenn ich sicher bin mit dieser Person, dann wird mir niemals etwas Schlimmes widerfahren. Egal, wie leichtsinnig und egal, wie naiv und blöd ich mich da auch anstelle. Das wird mir nicht passieren, weil ich bin immer noch naiv. Aber ich habe einfach gewisse Dinge, entscheidende Dinge einfach verändert. Wie zum Beispiel, dass ich mich nicht mehr in Räume begebe, die sich nicht richtig anfühlen. Ich höre auf meine Intuition. Wenn ich einen Menschen date und der wirkt total toll, das ist absolut der Burner. Und ne, ich kriege Aufmerksamkeit und Liebe und alles ist top, 10 von 10. Aber meine Intuition sagt mir nein. Dann höre ich auf dieses Nein. Und dann sage ich, das ist vielleicht ein ganz toller Mensch, aber der ist nicht für mich, aus welchen Gründen auch immer. Und diese Scham, wenn ich spüre, dass sie wieder hochkommt, egal in welchem Sinne, ob es jetzt einfach nur Sexualität ist oder durch die Verletzungen, die mir zugefügt werden, dass ich wirklich mal versuche zu überlegen, was wäre, wenn ich jetzt ein Kind hätte und meinem Kind würde so etwas widerfahren? Was ist, wenn mein Kind jetzt voll mit dieser Scham wäre, weil ihr Freund, ihr fester Freund sie vergewaltigt hat? Was möchte ich dann? Möchte ich dann meinem Kind zeigen, ja, schäm dich, du bist selber schuld, du hast dir den Freund ausgesucht? Oder möchte ich meinem Kind wirklich vermitteln, ey, es trifft dich nicht, weil das ist, der Täter ist allein schuld. 100% ist der Täter schuld. Weil wenn jemand sich kontrollieren kann, dann kannst du dem dein Schlüppi vor die Stirn schmeißen und sagen, vergewaltige mich. Der wird es dir nicht antun, weil er weiß, das ist nicht, was du möchtest. Und deswegen würde ich mein Kind in den Arm nehmen. Ich würde sie weinen lassen und ich würde dir zeigen, ich sehe dich, ich sehe deinen Schmerz und ich liebe dich so, wie du bist, weil du hast nichts falsch gemacht. Und auch jetzt liebe ich dich noch, weil du bist nicht ruiniert, du bist nicht verschmutzt oder so. Das kann dir keiner nehmen. Dein Licht kann keiner dimmen und wegnehmen. Das ist etwas, was einfach in dir steckt und das wird immer so sein. Du darfst es nur nicht überschatten lassen von all den grauenhaften Dingen. Und deswegen, wenn ich das so handhaben würde, dann nehme ich mich selber einfach mal in den Arm. Und das mache ich sehr oft. Das habe ich auch schon während Podcast-Episoden gemacht, wo es mir nicht so gut geht. Dann nehme ich mich wirklich einfach mal so in den Arm.
Einmal ins Mikro gekommen.
Genau. Dann nehme ich mich so in den Arm und dann fühle ich mal rein, so die Scham. Wie schlimm fühlt sich das eigentlich wirklich an? Mhm. Und dann bin ich wirklich meine eigene Mama. Und dann sage ich so, es ist okay, es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Und du hast das Beste getan, was du wusstest. Und es war nicht fair, was dir passiert ist. Und du bist so stark und so tapfer. Und ich bin stolz auf dich, dass du noch hier bist. Und diese Dinge, wenn du dir die sagst, regelmäßig und auch wirklich so meinst und die von Herzen kommen, dann werden sie was bewirken energetisch. So, es wird sich was in dir umprogrammieren, umschreiben, weil wann hörst du diese Dinge? Wann sagt dir jemand, du bist gut genug, du bist wertvoll und du bist nicht ruiniert und ich liebe dich auch mit all deinen Schatten und mit all dem Leid, was in dir wohnt? Wann sagt das jemand zu dir? Und wenn wir das nicht selbst tun, wer dann? Also gerade wenn wir spüren, dass so viel, gerade Scham, und Scham ist ein riesiges Thema in der Gesellschaft, deswegen danke für diesen Podcast, dass wir da der Scham kollektiv entgegenwirken können, weil das ist etwas, was uns so lähmt und auch unmächtig fühlen lässt. Und wenn wir da wirklich unsere eigene Mama oder unser eigener Vater sein können und uns in den Arm nehmen und sagen können, ich bin da für dich und ich halte dich und ich werde dich immer beschützen und ich werde nicht mehr zulassen, dass dir jemand so sehr wehtut, dann ist das das Beste, was wir tun können. Weil ja, unsere echten Eltern, die können nicht immer bei uns sein, die können nicht immer aufpassen und vielleicht sind die auch nicht mehr bei uns und dann haben wir nur uns und deswegen dürfen wir wirklich auch mal so innere Archetypen channeln, wie so eine innere Mutter, so die Löwin, die sagt bis hierhin und nicht weiter und wirklich auch stolz auf unsere Wut sein, auf unsere Intuition und dieses Gefühl von diesem Nein einfach mal ehren. Und egal, ob unser Date uns dann für bekloppt hält, egal, ob der uns dann nicht mehr nach Hause fährt, lass uns ja einfach ins Gesicht schreien, nein, ich will dich nicht, lass mich in Ruhe. Und das zu ehren, sich nicht zu schämen für dieses Nein, das ist ein Riesenschritt, dass man sich dann halt einfach nicht mehr schämen muss für all das, was man nicht gesagt hat. Weil man sagt, okay, das kann ich nicht mehr ändern, aber wegen all dem, was passiert ist, verspreche ich mir hoch und heilig, ich werde nie wieder Ja sagen, wenn ich Nein meine. Und ich werde nie wieder ein Nein hinunterschlucken, wenn ich es klar und deutlich in meinem Körper spüre. Gerade wir Frauen, wir sind so verbunden mit unserer Intuition. Das heißt, wir spüren, wenn etwas nicht richtig ist. Warum sollten wir das nicht ausdrücken können? Wir haben doch die Kehle dafür. Wir sind doch dafür befähigt, uns selbst auszudrücken, um auch Nein zu sagen, nicht nur Ja. Wir müssen keine Good Girls mehr sein. So, wir brauchen jemanden, der unser Kopf tätschelt. Wir brauchen Sicherheit, Harmonie und Liebe und Wertschätzung und Respekt. Und nicht Fake Validation oder so.
Lin, vielen, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.